Sag mal, hast du bei der Steuer auch diesen Schulflashback? Einfach irgendwas raten und dann hoffen, dass es stimmt?
Boah, nee, gar nicht. Wieso, Steuer ist so mein Safe Space.
Du meinst, damit ist alles sicher?
Ja, genau. Wieso, Steuer ist so die Steuer-App, die dich einfach versteht. Egal ob Studium, Job oder Umzug.
Stimmt, krass. Fühlt sich gar nicht wie Steuern an.
Steuern erledigt?
Safe.
Mit Wieso Steuer?
Ihr hört und seht Deutschlands Wrestling-Podcast Nummer 1. Und einmal pro Woche besprechen wir mit einem besonderen Gast die großen und kleinen Themen des Mainstreams. Viel Vergnügen beim Hauptkampf mit Aaron und seinen Gästen.
Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Hauptkampf. Mein Name ist Aaron und wir sind auch zurück in deutscher Sprache. Nach der internationalen Ausgabe letzte Woche, aber gerade nicht am Sonntag, sondern am Montagnachmittag. Denn ich bin bis heute Morgen um 8 Uhr mit vielen von euch da draußen im Livestream zu AEW Revolution gesessen, beziehungsweise danach auch noch in der Review, die ihr auch gerne zu diesem Zeitpunkt mal anhören dürft. Aber da ich keinen Hauptkampf ausfallen lassen will, habe ich mir gesagt, machen wir den eben mit ordentlich Schlafmangel am Montagabend zur Primetime. Da könnt ihr jetzt reinhören und die Themen sind auf jeden Fall wieder vielfältig und haben es ganz schön in sich. Deswegen, wir müssen drüber sprechen. Zum einen über den Heel-Turn von Randy Orton, ob das jetzt vielleicht sogar die Trendwende für WrestleMania 42 sein könnte. Zum anderen stellen wir uns die Frage, ob nach der erneuten überschwänglichen Aussage von Cody Rhodes in Bezug auf eben jene Mania die WWE aktuell in ihrem eigenen Marketing scheitert und nach einem gerade erwähnten ereignisreichen AEW Revolution Pay-Per-View stellen wir uns die Frage, wie geht's weiter mit der Promotion aus Jacksonville? Aber all diese Themen sind mit mir alleine komplett langweilig zu diskutieren. Deswegen habe ich mir heute wieder ein neues Gesicht für den Hauptkampf eingeladen. Ich begrüße an meiner Seite einen Mann, der schon mal The Rock interviewen durfte und mir damit ungefähr 24 Schritte in diesem Business voraus ist. Ich begrüße Wrestler, CGI-Artist, herzlich willkommen, De Niro!
Hola, habla español.
Deutsch wieder, genau.
Schade, ich dachte, jetzt machen wir Englisch, jetzt machen wir Spanisch, aber gut. Ja, hallo und danke für die Einladung.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Wir haben ja tatsächlich schon ein bisschen länger Kontakt, sind irgendwie ins Schnacken über Wrestling über TikTok gekommen. Da hast du ja auch schon eine ganz schöne Followerschaft, aber das Spannende ist, du machst ja keinen Content zu Wrestling, wrestlst aber selber. Vielleicht, wie ich das mit unseren Debütanten hier so immer mache, im Hauptkampf kurz zu dir selbst. Was sollten die Leute denn über dich wissen und wie bist du überhaupt zum Wrestling gekommen?
Yes, also mein Name ist eigentlich Daniel. Ich mache Social Media seit 6 Jahren jetzt mittlerweile, hauptsächlich auf TikTok und Instagram. Hab da sehr viel Videos mit meinem Hund gemacht, deswegen auch der Name De Niro. Daniel bin ich, Nero ist mein Hund, dadurch kommt es quasi zu De Niro. Ich bin 34, komme aus München oder Nähe München und bin eigentlich Wrestling-Fan an sich seit ja doch fast 25 Jahren. Habe jetzt vor knapp eineinhalb Jahren selber aktiv mit dem Wrestling quasi angefangen.
Wie und, kommt man auf die Idee, sich kaputt zu machen freiwillig in dem Alter noch? Ich meine, ich fühle das ja mit selber. Jetzt wird alles nur wehtun.
Ich will mein Pass, das Alter, was auf meinem Pass steht, will ich nach wie vor nicht akzeptieren. Abgesehen davon, wir Männer bleiben ja immer Kind. Ja, ist einfach so. Ich wollte ja eigentlich schon in meiner Jugend, wollte ich schon immer mit Wrestling anfangen. Aber da gab es halt keine Schule hier in meiner Nähe, im Raum München. Die nächste war von Alex Wright. Die war aber Richtung Nürnberg hoch. Da bist du halt 2,5 Stunden unterwegs. Das wollte mein Vater damals nie mitmachen, natürlich, logischerweise. Und tatsächlich hat vorletztes Jahr meine Frau dann bei einem Stadtfest ein Plakat der EWS Erding Wrestling Show gesehen. Und dachte, das ist doch hier ums Eck. Mal gegoogelt. Ach, die haben sogar eine Schule. So. Und der dumme Daniel, so kindisch er ist, hat dann gesagt, also entweder jetzt oder nie. Ich habe ja ein bisschen Kampfsport-Erfahrung gemacht. Ich habe 7, 8 Jahre MMA gemacht und. Musste dann wegen einer starken Knieverletzung aufhören. Hatte da Kreuzbandriss, Schienbein, Kopffraktur, alles mit einem Kick quasi beendet. ja, und jetzt machst du Wrestling, das ist auch so viel knieschonender als
überhaupt nicht, würde ich sagen.
Wenn nicht sogar noch schlimmer. Ja, wenn du, also es ist tatsächlich so, wenn du einmal angefangen hast, dann entwickelt sich da so ein hartes Suchtpotenzial. Und gerade auch beim Wrestling ist es so, du merkst von Training zu Training, merkst du deinen eigenen Fortschritt. Und wenn du halt voll bei der Sache dabei bist, ich bin halt voll reingegangen und hatte dann tatsächlich schon, glaube ich, nach 2 Monaten meinen ersten öffentlichen Kampf bei einer Show, wo ich dachte, okay, bin ich schon überhaupt so ready? Ich dachte, sowas braucht Jahre oder zumindest viele Monate und nicht 2. Aber wahrscheinlich habe ich mich gar nicht so doof angestellt und ja, jetzt sind wir da, wo wir heute sind.
Also quasi würde man das auf einer anderen Tonspur sagen, vom Wrestling-Fan zum Wrestler in weniger als 2 Monaten. Das ist auf jeden Fall eine grandiose Leistung. Der gute De Niro hat übrigens heute auch für euch ein wundervolles Gastthema wieder mitgebracht. Da haben wir ja letzte Woche ein bisschen pausiert, ne, bezüglich den Fragen. Aber wir verlieren jetzt auch gar nicht so viel Zeit. Wie gesagt, wir haben viel zu schnacken und sonst rege ich mich am Ende dann wieder drüber auf, dass wir doch über 1,5 Stunden gekommen sind. Die Leute machen mir wieder Vorwürfe. Deswegen, wir gehen rein in den ersten großen Themenblock. Denn das große Gesprächsthema im Mainstream-Wrestling dieses Wochenende, vielleicht vor Revolution, war sicherlich der Heel-Turn von Randy Orton am Freitag bei SmackDown gegen Cody Rhodes. Ein Heel-Turn, der sicherlich für Aufsehen gesorgt hat und sich auf dieser Road to WrestleMania schon zwingend notwendig angefühlt hat, meiner Ansicht nach, um in den verbleibenden 5 Wochen auch diese Road nochmal heiß zu bekommen. Der Heel-Turn selbst, glaube ich, kam für wenige da draußen so richtig überraschend daher, wenn auch im Vorfeld mal wieder drüber spekuliert wurde, wer denn von den beiden Heel-Turnen sollte. Gehen wir mal da ganz easy rein. Wie hast du denn den Heel-Turn empfunden und was ist denn dein größter Takeaway jetzt davon?
Ich habe da gemischte Gefühle tatsächlich. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut über ein Fatal Four zwischen Cody, Randy, Drew und Jacob. Hätte ich tatsächlich mal gefühlt, weil wir hatten eigentlich so die letzten Jahre immer One-on-Ones, wenn es ums Main-Event ging. Und wäre jetzt mal wieder ein bisschen Abwechslung reingekommen. Jetzt ist man den Weg gegangen. Die Frage ist halt, wer von beiden hätte Heel-Turnen sollen? Ist es eher Cody? Ist es eher Randy? Ich meine, Randy ist ein perfekter Heel. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn jemand Heel-Work kann, dann ist es einfach Randy. Von dem her, auf Heel Randy an sich habe ich wieder extrem Bock. Trotzdem ist da bei mir immer wieder dieser Hintergedanke, ich hätte einfach gern Cody Heel gesehen. Den Homelander Cody, so quasi. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht die bessere Option gewesen wäre. Ich glaube, die Debatte steht bei WWE gar nicht auf dem Tisch. Dafür ist er, laut deren Aussage, ich glaube, das Thema Cody und Babyface ist schon lange durch. Aber scheinbar stimmen noch die Merch-Verkäufe und dementsprechend bleibt Cody das Face der Company.
Ich glaube, grundsätzlich ist es der logische Schritt, wenn du den Status quo beibehalten willst der gesamten Sache. Und du hast es ja auch gesagt, Randy ist ein proven Heel. Also der steht ja wie niemand anderes gerade im Roster für erfolgreiches Heel-Work über 20 Jahre. Jetzt ist aber das trotzdem für mich eine Diskussion wert. Wir haben irgendwie bei SmackDown gesehen, Randy Orton richtet da ja eine ordentliche Bluttat an Cody Rhodes an, ne? Und gleichzeitig passiert aber im Publikum Folgendes. Randy, Randy, Randy. Und die Leute sind halt scharf die ganze Zeit gewesen auf diesen Psycho-Orton. Und also, man muss ja nur mal da rekapitulieren. Also, einer der besten Heels des Business feiert gerade seine beste Persona, die aus 2009, den Bald-Headed Randy, quasi wieder zurück. Also, Problem ist da für mich einfach die Tatsache, dass die Fans, die lieben Randy, egal was er macht, auch mit diesem Gimmick. Vielleicht sogar noch etwas mehr, weil es halt besonders gut ist. Und naja, was willst du denn dann tatsächlich da auch mit Cody machen, wenn er ihn so zugerichtet hat und die Leute Bock drauf haben? Stellt sich vielleicht dann eher die Frage, kann man Randy Orton, eine Person, die über 20 Jahre im Business ist, wie ich gerade gesagt habe, die dem Business auch nie den Rücken zugewandt hat. Das war immer die oberste Prämisse. Er kommt aus einer Wrestling-Familie, ist dort drin geblieben. Kann man die überhaupt noch erfolgreich als Bösewicht in 2026 deiner Meinung nach präsentieren?
Ich denke ja, weil dazu ist das Thema Heel-Orton einfach auch schon zu etabliert, als dass das jetzt ja quasi scheitern könnte. Ich frage mich da eher, lag dieses ganze One More Time und so weiter, lag das halt wirklich an Randy? Oder nehmen wir jetzt an, das wäre ein Drew gewesen oder ein Jacob, der das gemacht hätte. Hätten wir dann nicht vielleicht doch One More Time gehört? Einfach, dass vielleicht das Publikum oder die Zuschauer im Allgemeinen an Cody Fatigue leiden. Dass sie einfach wirklich dieses typische Cody Champion gähnen. Weil ganz ehrlich, was hatten wir denn seit WrestleMania 40? Deswegen, also abgesehen von 39,40, hier Finish the Story und so weiter, ich war selber investiert des Todes. Und das war, wie man so schön sagt, Cinema. Bin ich voll dabei. Aber was haben wir denn seitdem bekommen? Jede einzelne Fehde von Cody hat sich für mich gleich angefühlt. Jede Woche aufs Neue, what do you want to talk about? Jede Fehde, egal ob es, keine Ahnung, gegen Kevin Owens war, die Matches waren ja trotzdem okay. Also vollkommen. Aber du kriegst nichts Neues davon. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es, das ist natürlich noch die Kirsche auf der Eistorte, dass es jetzt quasi Randy ist, der heel geturnt ist gegen Cody. Aber ich glaube, wir hätten ähnliche Reaktionen auch bekommen, wenn es andere sind. Einfach nur, weil es gegen Cody ist.
Das ist ein guter Punkt. Also ich muss vielleicht da auch mal in dem Zusammenhang ansprechen, diese Cody-Fatigue. Also ich führe das jetzt ein, diese Cody-Fatigue, unter der leiden wir ja alle auch so ein bisschen. Und wenn man sich das mal jetzt so ein bisschen historischer anschaut, also ich meine, historisch ist irgendwie die jüngste Vergangenheit. Cody hatte eine Road to WrestleMania zu WrestleMania 40, da wurde er von der Legende The Rock nach einem Heel-Turn verprügelt und vermöbelt und blutig zurückgelassen. Auf der Road to WrestleMania 41 wurde er von einer Legende, John Cena, blutig vermöbelt und zurückgelassen. Auf der Road to WrestleMania 42 wurde er in eine Legende von Randy Orton blutig vermöbelt und zurückgelassen. Also, das ist ja die Wahrheit.
Recycling.
Ja. Es ist Recycling. Und da können wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil sich dann für mich die Frage stellt, ich meine, du hast es mitunter schon ein bisschen beantwortet, aber das ist ja alles sehr repetitiv für den Charakter von Cody Rhodes. Kann jetzt hier ein Randy mit seinem Heelwork, das dann vielleicht auch nochmal eine andere Facette ist, im Gegensatz zum John Cena, der ja in die Rolle nicht so unbedingt reingepasst hat, vielleicht dann trotzdem mehr überzeugen? Können sie wirklich da was rausarbeiten, deiner Meinung nach, wenn du jetzt in die Glaskugel guckst, wo du sagst, das könnte mich vielleicht mehr überzeugen, dass es sich nicht ganz so repetitiv anfühlt?
Definitiv glaube ich schon, dass es hier was anders werden könnte, weil die zwei haben ja auch Vergangenheit miteinander. Das ist jetzt nicht so, wie letztes Jahr Cena turned heel und schießt eigentlich mehr gegen seine Fans, als gegen Cody. Da hat mir auch einfach, es war keine persönliche Ebene einfach da und die ist halt jetzt in diesem Fall da. Von dem her kann ich mir vorstellen, wenn man es gut macht, dann kann das schon besser werden als jetzt gerade letztes Jahr. Wie gesagt, WrestleMania 40 lasse ich jetzt mal außen vor. Ob es passiert, ich bin zurzeit nicht überzeugt von WWE, dass sie da gewisse Dinge durchziehen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, die fackeln die Bude komplett ab, fahren den Karren gegen die Wand und lassen Cody auch noch gewinnen.
Um Gottes Willen. Das ist
Zaubervorstellung. Aber WWE ist es halt leider im Moment zuzutrauen.
Es ist ihnen zuzutrauen, vor allem mit der Prämisse, dass Cody das Ding ja quasi gerade erst zurückgewonnen hat und ja irgendwie nicht 6-7 Wochen später schon wieder irgendwie droppt. Also dieses Hot Potato Ding, ich glaube, das hat sich jetzt gerade schon wieder aus Hot Potato, ne? Das hat man mit Drew gemacht. Diese Cody Fatigue, da bin ja auch ich noch ein Verfechter von dieser Aussage, auch wenn es ein Hot Take ist, dass man Drew meiner Ansicht nach auch den Titel gegeben hat. Ich habe das letzte Woche mit Santi so ein bisschen schon diskutiert, dass man Drew den Titel gegeben hat, damit Cody einfach nicht so viel Heat zieht, weil Cody einfach brutal viel Heat davor schon gezogen hat und man jetzt zumindest diese Paarung, hey, es ist aber Cody gegen Randy, das ist eine coole Paarung, kann man zumindest besser verkaufen, dass die Fans darauf Bock haben. Jetzt ist meiner Ansicht nach schon der Punkt, so was du gesagt hast, ne? Also Randy und Cody haben für mich deswegen schon bessere Vorzeichen. Es ist nicht Roman gegen Cody, Part-Time, einer ist nur da, einer muss die Fehde tragen, ist nicht dasselbe wie mit Cena. Du hast beide auf der Road, die sind beide da, die Heel-Attitude, die Randy da mitbringt, die hat er geprägt, die kann er. Da kann man theoretisch auch mal ein bisschen tiefer hinter die Fassade blicken lassen, kann auch Randy sagen, warum ist es dazu gekommen. Er ist ja dann auch ganz gut, sich da zu erklären. Wäre jetzt ein bisschen billig, wenn er sagt, ich habe einfach nur wieder Stimmen gehört, sondern nee, ich weiß, meine Zeit läuft ab, ich muss das Ganze tatsächlich auch irgendwie gewinnbringend nutzen und das ist die Art und Weise, wie ich am erfolgreichsten war. Kannst du machen, funktioniert für mich auch in irgendeiner Art und Weise. Ne? Cena war sein Leben lang Babyface, Randy war das nicht, also das ist schon in Ordnung. Aber irgendwie müssen wir mal auf das Ganze trotzdem noch nüchterner blicken, vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, vielleicht aus der Perspektive, WWE steht nicht unbedingt gerade als die hottest company in the business da. Und die Road ist dürftig, weil ich sage, man hat sonst früher schon immer erahnen können, was für Matches sich so abzeichnen. Das ist ja jetzt irgendwie 5 Wochen davor nicht unbedingt der Fall. Wenn man sich das jetzt eben so nüchtern anschaut, wie ich gesagt habe, alles richtig gemacht, eigentlich mit dem Turn, um die Road noch ein bisschen heiß zu bekommen, deiner Ansicht nach, weil irgendwas musstest du ja machen, auch wenn du nicht gewillt bist, wieder so einen riesigen Swerve hinzulegen wie mit Cena letztes Jahr.
Mich würden da ja jetzt halt wirklich interessieren, wie die Ticketverkäufe jetzt gerade nach Freitag, ob die jetzt angestiegen sind, sind die immer noch so kacker? Ich glaube nämlich dementsprechend viel Arbeit legen sie dann jetzt auch noch in die kommenden Wochen rein, weil wenn sie jetzt sagen, boom, die Verkäufe explodieren gerade, jetzt können wir uns erstmal wieder ein bisschen zurücklehnen. Wenn sich da jetzt aber relativ wenig tut, dann muss da definitiv noch mehr kommen. In was für eine Richtung es gehen kann? Pah. Ich habe das Gefühl, definitiv Orton hat mega Bock auf diesen Heel-Turn. Das hast du tatsächlich eben auch so ein bisschen am Freitag angesehen. Nur inwieweit auch die zwei so komplette kreative Freiheit, sage ich mal, dann bekommen, das ist halt dann die andere Geschichte.
Du musst halt auch sagen, du hast halt jetzt diesen Heel-Turn mit allem, was gekommen ist, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ausgespielt, ja? Und damit eigentlich schon das Climax nach vorne gezogen. Was willst du denn jetzt tatsächlich noch machen, was diesen Impact bekommt? Du hast es früh gemacht, damit du früh halt noch Tickets verkaufen kannst. I got you. Aber machst du dann jetzt ein Face-to-Face, wo sich die beiden dann wieder vernünftig gegenüberstehen? Nee, also es ist halt, also die Eskalationsstufe ist jetzt schon drüber. Was ich zum Beispiel total spannend fände, ist, wenn Cody jetzt einfach auch zumindest gewillt ist, diese Eskalationsstufe zu gehen und zu sagen, okay, ich halte mich mal mit diesem, ich nenne es ja immer so spaßeshalber Vanilla Babyface Creator Wrestler Gehabe so ein bisschen zurück und red halt straight facts, weil eigentlich ist immer dann Cody auch als Babyface gut, wenn er versucht zu shooten, wenn er versucht ein bisschen tiefer zu gehen, wenn er versucht diese edgier Komponente reinzubringen und gefühlt hat er das jetzt einfach eine lange Zeit nicht getan. Ich glaube, daraus entsteht auch so ein bisschen diese Cody-Fatigue. Und wenn man zumindest ein bisschen damit spielt, weil wir haben es ja schon gesehen, ich gehe mal gerne zurück auf dieses King of the Ring Match, was wir letztes Jahr bekommen haben. Cody war der, der gewillt war, auf den Rücken von Randy Orton zu gehen. Ne? Man kann einfach auch damit spielen. Man kann übrigens auch diesen Heel-Turn von Randy so begründen und zu sagen, na, ich weiß, was mir von dir entgegenkommt. Weil wenn es bei dir um den Titel geht, dann weiß ich, ich brauche keine Gnade erwarten. Und so habe ich dir auch keine Gnade erzeigt. Also du kannst es sogar so spielen, wenn du schlau bist und Cody dann eben auch in eine Rolle bringen, wo ich sage, das könnte auf jeden Fall spannender sein. Habe ich Hoffnung? Ich weiß nicht, wie es dir geht. I don't know.
Ich glaube, also was für mich interessant wäre, wenn man so leicht heelisches Verhalten von Cody, wenn das so ein bisschen durchsickern würde. Weil nach wie vor, ich glaube, so viele Leute hätten Bock auf einen Heel-Cody. Und selbst wenn du diese Komponente, so ein leichtes Heel-Work trotzdem noch mit reinbringst, ohne ihn jetzt komplett irgendwie Heel-Turnen zu lassen, dann wird es das Ganze auf eine neue Ebene bringen. Ich bezweifle es ganz, ganz stark. Ich habe das Gefühl, Cody wird nur ein bisschen vor sich rumweinen, was wir alles durchgemacht haben und hier und da und keine Ahnung was und unsere Vergangenheit und keine Ahnung. Und Randy wird ab und zu kommen, wird den Puntkick eventuell antäuschen oder anteasern und plötzlich haben wir dann Mitte April und das Match steht uns bevor. Also ich hab leider das Gefühl, das werden die nächsten Wochen sein. Das Problem ist halt, du hast es jetzt gemacht, ja, jetzt hast du noch knapp 4 Wochen. Aber ich glaube trotzdem, das war der richtige Zeitpunkt, weil willst du jetzt noch 2 Wochen vergehen lassen? Die zwei gucken sich immer wieder an mit einem Mikrofon, sagen, hey, das wird cool und in 2 Wochen zündest du es erst. Also ich meine, wenn dann jetzt zeitpunktsmäßig war es die richtige Entscheidung. Aber jetzt noch 4 Wochen zu füllen, wird stark. Mhm. Anders sehe ich es da halt bei Punk und Roman.
Weißt da du? Hast du so viel mehr einfach noch. Da voll. Ist die Eskalationsstufe noch nicht erreicht. Hier ja. halt schon. Ich meine, ich ganz ehrlich, meine Erwartungshaltung ist mittlerweile da auch einfach so gering, dass ich sage, solange die nicht wie Cena und Cody kurz davor noch ein Bierchen trinken gehen, ne, und dann sagen, wir sind alle wieder gut, dann bin ich ja schon in irgendeiner Art und Weise zufrieden. Also es hört sich jetzt wirklich blöd an, aber die Messlatte liegt nicht unbedingt hoch. Der Punkt ist nur, ich bin einfach gespannt, wie sie die Wochen füllen, weil wenn sie einfach immer wieder Randy Orton, komm raus jetzt, ich will dich jetzt, wir warten nicht bis Mania, wenn es jetzt halt 5 Wochen genau dasselbe ist, dann sage ich halt auch, dann wird die Road jetzt nicht heißer. Die ist jetzt heiß, aber sie heiß zu halten, das ist die Kunst. Und da sehe ich halt bei Roman gegen Punk deutlich mehr Potenzial als bei Randy gegen Cody, wenn du diesen Climax halt schon so hochgeschritten hättest. Du hättest jetzt schon irgendwie noch 1-2 Wochen so sagen können, nee, Cody, ich schenke dir nichts, weil, also das was ich gerade gesagt habe, ne, mit diesem Cody, du hast mir auch nichts geschenkt beim King of the Ring, ich weiß, auf was ich mich einstellen muss, hättest du spielen können, egal. Ich möchte noch eine Frage von Tom23, einem Supporter von uns, mit reinwerfen, weil ich das ganz spannend finde und du das jetzt schon ein bisschen angeteased hast. Denkt ihr, dass ein zukünftiger Heel-Turn von Cody Rhodes jetzt durch den Heel-Turn von Randy Orton endgültig vom Tisch ist? da der WWE ansonsten die ganz großen Babyfaces ausgehen. Weil, muss man zugeben, Randy Orton war vorher jetzt eben auch ein riesengroßes Babyface für die Zuschauer. Diese Rolle füllt er nun nicht mehr aus. Ist damit der Cody Rhodes Heel-Turn jetzt auch mal wieder für die nächste Zukunft vom Tisch?
Boah, gute Frage. Sehr gute Frage. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das steht im Moment auch gar nicht im Office zur Debatte. Ich weiß gar nicht, wie das letztes Jahr war. Hieß es da nicht teilweise, dass Cody auch gar keine Lust hat auf einen Heel-Turn?
Es ist dasselbe wie in seinem AEW-Run, blöd gesagt. Er will wirklich dieser Golden Boy sein. Er hat letztens auch in einem Interview gesagt, er antizipiert diesen Namen Golden Boy. Es ist halt einfach, es hört sich blöd an, aber für mich hat er diesen unbedingten Drang, der Hulk Hogan, der John Cena, dieser neuen Generation zu sein, was ich nicht unbedingt erfrischend finde, vor allem wenn man das Heel-Work von Cody kennt und weiß, wie gut das eigentlich sein kann und auch weiß, was er definitiv hinter vorgehaltener Hand so von sich gibt, weil ich glaube, dass Cody jemand, der immer diese Stick-it-to-WWE-Mentalität hatte, auch in seiner Rolle bei AEW, hinter vorgehaltener Hand, glaube ich, ganz andere Dinge sagen würde. Mhm. Der weiß nur, wie man sich mittlerweile vor Kamera ausdrückt, ohne irgendwas tatsächlich zu sagen. Also,
weiß ich auch nicht. Ich meine, man hat jetzt Cody ja nicht in diese Babyface-Richtung gedrängt. Also das war ja trotzdem ein natürlicher Prozess. Das war jetzt nicht wie damals bei Roman zu seiner Big Dog-Zeit, wo man unter allen Umständen versuchen wollte, Roman zum Babyface zu machen. Aber ich finde halt gerade bei Roman hat man es gesehen, wie gut ihm dieser Heel-Turn getan hat, um halt jetzt quasi als OTC nach dem ganzen WrestleMania 40-Ding einfach unter anderem eben auch das Gesicht der WWE zu werden. Und ich glaube halt, Cody wird was Ähnliches brauchen, um jetzt, sage jetzt mal, in 3-4 Jahren immer noch wirklich ganz oben zu sein. Weil wenn wir jetzt schon so über Cody reden, dann sehe ich da ein Ablaufdatum, wenn sich da nicht in irgendeiner Art und Weise was tut.
Ich glaube, das Problem ist halt einfach auch, du hast halt eigentlich die Babyface-Geschichte schon durchgespielt. Was willst du denn für einen größeren Moment als Babyface haben, als WrestleMania 40? Ich glaube, da hatten wenige überhaupt annähernd so einen Babyface-Moment. Ne? Also, wer hatte den? Kannst du irgendwie WrestleMania 30 nennen, ne? Dann kannst du WrestleMania 20 nennen, dann kannst du irgendwie WrestleMania 10 nennen, aber so viel war sonst da tatsächlich nicht mehr. Ne? Ja. Und da muss ich persönlich sagen, sehe ich halt bei Cody eigentlich das Potenzial gar nicht mehr dafür da, dass er sagt, du kriegst diese Momente noch. Das war bei Cena im Übrigen ganz genauso. Ne? Auch bei seinen Mania-Main-Events, das war dann eher nur interessant, wo er dann eben gegen Rock oder Ähnliches gegangen ist. Also, ich würde diese Frage mal insofern beantworten. Es hat sich damit definitiv eher noch in die Zukunft geschoben. Ich glaube aber, dass die Cody-Fatigue ihn irgendwann nochmal einholen wird. Und damit schließen wir auch den ersten Block jetzt mal ab. Lasst uns gerne dazu
ganz kurz eine Frage noch dazu. Was glaubst du, was Main Event von Night 2 werden wird?
Punk gegen Roman.
Punk glaubst
gegen
du?
Roman. Ja, doch, Punk gegen Roman.
Weil jetzt bin ich im Moment so...
Was ist heißer,
gerade jetzt, ne? Gerade jetzt nach dem Heel-Turn von Orton, weil davor war für mich klar, Punk Roman, vollkommen klar. Nur jetzt sind die, das ist die Waage wieder ein bisschen ausgeglichener. Deswegen,
ich glaube, dass du, also die Diskussion wird wahrscheinlich sein, hey, wir haben letztes Jahr den Night One Main Event gemacht, Punk will dieses Jahr bestimmt auch, es ist ja alles Backstage-Politik, ne? Punk sagt, ich war letztes Jahr zurückgesteckt, ich will jetzt den, dieses Jahr geht's um den Titel, ich bin Titelträger, Roman, ne, hat letztes Jahr auch, also Roman ist ja immer noch die große Nummer, ist doch immer noch die Cash-Cow, also ich glaube definitiv, dass sie dieses Jahr das durchwechseln werden, dass Cody und Randy mit dem Night One Mainer leben müssen. Nichtsdestotrotz fühlt sich von der Paarung her das so ausgeglichen an, dass sich dieses Jahr, hätte ich zum ersten Mal es wirklich gesagt, ein Night One Mainer sich wirklich wie ein WrestleMania Main Event anfühlt. Also das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, das gleichwertig zu halten. Und da muss ich sagen, hey, das hat die WWE wirklich gut gemacht. Auch für die Leute, die irgendwie unentschlossen sind vor Ort. Da kann man sagen, ey, du kannst einen Case dafür machen, weil viele ja auch mal nur zu einer Nacht gehen. In dem Fall, glaube ich, lohnen sich wirklich beide Nächte von den Main Events. Aber ich gehe hundertprozentig mit Punk gegen Roman. Also bin ich mir eigentlich schon fast sicher.
Schick.
Weiter im Text. Wir schließen den Block ab, ne? Bleiben aber bei WrestleMania, weil auch übrigens bei Cody Rhodes, bei dem bleiben wir auch, der hat ein spannendes Statement in dem Interview gedroppt. Und zwar gesagt, Zitat, von Ringglocke zu Ringglocke kriegen sie dieses Jahr eine der besseren Manias, die Fans, vielleicht sogar die beste Mania aller Zeiten. Ein Statement, das man jetzt einfach abtun kann und sagt, gut, Face of the Company macht Werbung für die größte Veranstaltung, muss er ja sagen. Aber warum ich darüber sprechen möchte, dass eben dieses, ihr werdet euren Augen nicht trauen, Marketing der WWE, allen voran von Triple H, der immer wieder Überraschungen und neue Äras und schockierende, bestenfalls virale Momente verkündet, der WWE in den vergangenen Monaten und Jahren echt negative PR gebracht hat und eine negative Reputation meiner Ansicht nach unter den Fans, unter dem zahlenden Publikum, das auch zu den Shows geht. Bestes Beispiel im Zusammenhang mit Wrestlepalooza wurde von einer neuen WrestleMania gesprochen, als man das ESPN-Debüt bewerben wollte, weil man dann auch gleichzeitig gesagt hat, WrestleMania ist in Saudi. US-Fans, ihr bekommt Wrestlepalooza dafür. Für sämtliche Raw-Ausgaben nach enttäuschenden PLEs wurde in vielen Augen der Fans immer wieder Sachen angekündigt, die den großen Worten keine Taten folgen lassen konnten. Jetzt mal eine Frage direkt so an dich, Danero. Richtet dann so eine Aussage in Bezug auf WrestleMania von Cody Rhodes mehr Schaden an in Bezug auf dieses Marketing, wenn die Fans kein Vertrauen mehr in die WWE haben und sich damit nur noch irgendwie so ein bisschen mehr verarscht fühlen? Oder würdest du sagen, dass es eigentlich komplett egal ist, weil, ne, macht er halt, die wissen mittlerweile auch, was sie sich einlassen. Die Leute, die die Preise zahlen, die einschalten, die tun das auch ohne so ein Marketing.
Also ich sehe es als eine Aussage wie die Standardaussage von Triple H: Welcome to a new era. Bullshit. Ja. Ich glaube, du musst da zwischen zwei Dingen unterscheiden, die Stammzuschauer und die Casual-Zuschauer. Wenn ich jetzt so ein Casual-Zuschauer bin und dieses Statement sehe, denke ich mir, krass, da sollte ich einschalten. Das letzte Pay-Per-View, den ich gesehen habe, war WrestleMania 39 oder 40 oder so. Ich gucke mir eigentlich nur WrestleManias an. So. Die Aussage, dann muss ja was dran sein. Wenn du Stammzuschauer bist, jede Woche einschaltest, dann sehe ich da die ganze Sache so ein bisschen anders, weil dann ist es einfach ein Statement, so wie es mir auch schon von einem Triple H in den letzten zwei Jahren oder seit der Netflix-Ära dutzende Male irgendwelche neue Ehren angeteased wurde und sich nichts getan hat. Also das Beispiel selber gerade gesagt, ESPN, die neue ESPN-Ära mit Wrestlepalooza, wie gigantisch wird das wohl werden? Ich fand, die Card sah auch gar nicht so beschissen aus, aber war, was für ein Drecks-Pay-Per-View das war, mit der Brock Lesnar-Cena-Thematik auch noch oben drauf. Boah, da habe ich auch erstmal gesagt, Leute, jetzt bin ich erstmal raus. Also da kam ich mir als jemand, der seit über 20 Jahren seine Zeit in dieses Produkt steckt, kam mir einfach übelst verarscht vor. Deswegen kann ich halt solche Aussagen wie Das wird abnormal das Beste, was ihr je gesehen habt. Und, ich sehe es als reine Marketing-Ding, um die sehr schlechten WrestleMania-Ticket-Verkäufe irgendwie in die Höhe zu treiben.
Ich finde, also wenn wir da jetzt mal wirklich reingehen, und da weiche ich jetzt auch mal gerade ganz kurz von meinem Skript und von allem irgendwie weg, es ist eigentlich schon, wenn man sich genauer darüber Gedanken macht, ganz schön fatal, wenn du dir überlegst, dass die WWE jahrelang auch durch schlechte Phasen natürlich von ihrer Stammzuschauerschaft getragen wurde und man immer auf die pochen muss, weil die wollen die Shows noch sehen, die konsumieren das Produkt, die geben auch das Geld aus und eigentlich nur darauf zu pochen, dass dieses High, das man dann hat, weil Wrestling gerade populär ist, dauerhaft da ist und ich eigentlich auch für die das Marketing betreibe, die aber sich auch in der nächsten Sekunde, weil sie einfach gar nicht so invested sind, ja auch wieder wegdrehen können, dann muss ich halt schon sagen, weiß ich nicht, wie lange das gut geht. Kann man natürlich jetzt sagen, ne? Es ist TKOs Private Equity, die sind auf kurzfristigen Erfolg aus. Da ist es gang und gäbe, dass ein Unternehmen theoretisch auch mal in Bezug auf Investoren durchgetauscht wird, weil die sagen, wir haben jetzt da rein investiert, wir verhökern die Bude dann wieder, kommen wieder neu. Ist ja jetzt auch in dieser TKO-Ära dann schon mal passiert, ne, von Endeavor zu Silver Lake und so weiter. Können aber trotzdem jetzt nochmal auf diesen WrestleMania-Mythos eintauchen, beziehungsweise den anschauen, denn da hat die WWE zwar sehr oft von dem größten Spektakel überhaupt gesprochen, außerhalb der TKO-Ära, haben aber halt auch einfach organische Momente und vor allem große Payoffs in Storylines geschehen lassen, die dann dazu geführt haben, dass die Manias im Gedächtnis geblieben sind und Momente für die Ewigkeit damit geschaffen wurden. Das haben wir jetzt halt so bei den letzten zwei Manias nicht unbedingt in meiner Wahrnehmung. Sehr subjektiv, ne? Kann man anfechten. Vielleicht in dem Zusammenhang mal die Frage in den Raum. Lass uns drüber diskutieren. Versucht die WWE damit jetzt aktuell zu sehr, den WrestleMania-Mythos mit zu großen Versprechen zu erzwingen, anstatt ihn wie früher durch starke Geschichten und Payoffs entstehen zu lassen, organisch?
Definitiv. Also seit der Netflix-Ära, also seit knapp über einem Jahr, versucht die WWE hauptsächlich nur noch virale Momente zu kreieren. Dieses Long-Term-Storytelling, das hast du gar nicht mehr. Und es geht nur noch quasi darum, einen krassen Moment für viele Klicks zu generieren. Ich meine, wie willst du dir sonst anders erklären, letzte WrestleMania, das Travis Scott-Ding? Das klickt sich halt einfach gut. Was macht der Kerl sonst einfach da? Es gibt keinen Grund.
Ich rede mit jemandem, der sich hauptberuflich mit Social Media auseinandersetzt. Du weißt ganz genau, was sich klickt, was funktioniert. Mhm. Also ich bin ganz ehrlich, erklär's mir, aber dieser Fokus auf Social Media, der ist ja jetzt wirklich gerade seit dieser Netflix-Serie, wir wollen viral gehen, wir wollen so die Zuschauer reinholen und eigentlich wollen wir auch gar nicht mehr, dass die Shows, ich will nicht sagen komplett geguckt werden, weil das wollen sie natürlich, aber dass du nicht die Shows komplett gucken musst, sondern dass du uns über Social Media verfolgen kannst, um dann eigentlich rein zu payen, so blöd sich's anhört, für die großen Events, weil da wollen wir dann die Kohle von dir haben. Und ich finde das schon sehr auffällig. Also es ist halt nichts, wo du sagst, da muss ich eigentlich super viel Zeit rein investieren, um auf den Laufenden zu bleiben. Also das ist zumindest mein Eindruck, gerade von uns beiden, die sich auch irgendwie mit Shortform-Content irgendwie auseinandersetzen.
Ich find's halt traurig irgendwie, weil ich hatte selber immer Bock, auch wenn es halt für uns so spät ist, aber das Ding live zu gucken. Ich will nicht gespoilert werden, ich will in dem Moment dabei sein, wo es passiert. Und das brauchst du heutzutage gar nicht mehr. Weil du kannst 60-70% der Show kannst du verskippen, die letzten 30% gucke ich mir ein Highlight-Reel an und dann bin ich up to date. Aber das heißt auch einfach, ich habe das Gefühl, dass so gerade Raw und SmackDown so viel Füllmaterial einfach drin ist, um jetzt halt zum Beispiel wie bei SmackDown auf eine 3-Stunden-Show zu kommen, wo so viel einfach irrelevant ist. Boah, und deswegen ist es zurzeit einfach extrem schwere Kost, weil du einfach, ich würde mich so freuen, wenn einfach mal wirklich wieder was für ein, und sei es nur ein halbes, dreiviertel des Jahr oder wenn irgendwas aufgebaut ist, aber ich habe immer das Gefühl, du nimmst dir maximal einen Monat, 1,5 Monate für eine Story und entweder wird sie danach direkt weggeschmissen oder halt während dem eigentlichen Prozess. Also wie viele Stories hatten wir jetzt auch im letzten Jahr? Keine Ahnung. R-Truth, Wrong Killings. Was ist denn plötzlich passiert?
Der macht jetzt wieder Comedy, macht Attitude Adjustments. Also,
ja, also du fängst irgendwas an, ohne ansatzweise überhaupt einen Plan zu haben, in welche Richtung das überhaupt gehen soll. Und wenn dir halt nichts einfängt, ja, dann lassen wir es halt einfach. Und das hattest du früher halt nicht so.
Ich würde zumindest sagen, auch wenn ich diese Person in keinster Weise gut reden will, aber ich glaube, Vince McMahon hat, weil es ein Familienunternehmen war, immer dieses Bewusstsein mit sich rumgetragen, ich brauche auch noch Stoff in den nächsten Jahren. Und deswegen muss ich Leute in eine Position bringen, damit sie mir potenziell in 5 bis 10 Jahren dann das einbringen, was mir jetzt meine Main-Eventer einbringen. Das macht natürlich ein, ich würde mal sagen, Short-Term-Erfolg, den da TKO versucht zu erwirtschaften, ja nicht. Ne? Und auch so Investoren, die wollen jetzt das Geld, die wollen nicht in 10 Jahren irgendwie die Kohle, weil dann sind sie schon gar nicht mehr an diesem Produkt beteiligt oder ähnliches. Was ich gerne aber noch einsteigen will, was du jetzt vorher gesagt hast, ist dieses Thema Long-Term Storytelling. Also, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, mit Santi auch, und der hat da recht, und mir ist es dann auch nochmal wie so das Schuppen von den Augen gefallen. Dass wir erwarten, dass wir sowas wie WrestleMania 40 bekommen, ist irrsinnig. Das waren so viele Stränge, die auf einen Moment hingedeutet haben. I got you. Aber wir bekommen ja auch diese klassische Heldenreise, diese lang geplanten Momente, diese Underdog-Stories, die auch WrestleMania immer geprägt haben, die bekommen wir ja auch nicht mehr. Also guckt man sich das mal an. Yes Movement, Kofi Mania, ne? Das ist ja alles quasi nicht geschehen. Und du hast es mit einem Jey Uso probiert. Das Problem ist nur, Jey Uso war nicht organisch, sondern die Leute haben halt einfach Yeet 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 gechantet. Der war ja vorher nicht Singles Wrestler. Der ist ja nicht schon ewig gescheitert, ja? Und es war dann auch nicht die organische Story gegen Roman, die sich die Jahre vorher ergeben hätte, die durchaus Potenzial gehabt hat, sondern es war eine abseits davon. Und deswegen ist so ein bisschen mein Take dazu, was macht denn dann die WWE heutzutage noch aus, dass ich Leute langfristig investiert bekomme? Weil das geht mir halt auch einfach ab, ne? Also da kannst du dir auch eigentlich so grundsätzlich die Frage stellen, was ist wichtiger heutzutage der WWE für eine große WrestleMania-Geschichte? Langfristiges Storytelling oder diesen einen großen Moment? Den kreieren wir gezielt und alles außen drumherum ist uns eigentlich so ein bisschen egal, weil über den Moment werden alle sprechen. Über das, was drumherum passiert aus einem Aufbau, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, da sind wir einfach vielleicht auch nicht mehr Zielgruppe, oder?
Ich glaube auch. Also definitiv Zweiteres, was du gesagt hast, dass man nur noch auf den einen Moment quasi arbeitet und das in kürzester Art und Weise, um möglichst viele Momente rausballern zu können. Aber deswegen kommen sich auch so viele Leute, die seit Jahrzehnten oder auch Jahren quasi dabei sind, einfach so verarscht vor. Mich eingeschlossen. Das Problem ist, glaube ich, solange die ganzen Shows, sei es jetzt die Weeklies, sei es die PLEs und so weiter, solange die weiterhin ausverkauft sind, man sagt ja der WWE nach wie vor, finden wir geil, so wie ihr es macht. Warum sollten sie auch was ändern? Wenn die jetzt halt plötzlich so halbleere Hallen haben, wie AEW sie noch vor 2 Jahren oder ähnliches hatte.
23, 24, so, ja, da waren, ja.
Da, genau. Dann würde der Hund, glaube ich, ganz, ganz anders ausschauen. Aber du siehst halt einfach, die Hallen sind voll. Klar, WrestleMania verkauft sich gerade schlecht. Das Ding wird trotzdem am Ende voll sein. Gehe ich super stark davon aus. Also und warum sollte sich, also die WWE sagt sich natürlich, never change a running system. Also ja. Solange ihr da draußen so doof seid, ganzen Merch kauft, eure 40.000 für eure Tickets ausgeht, thank you. Dann scheint ihr ja irgendwas richtig zu machen. Und das ist halt der falsche Ansatz.
Ich glaube einfach, also ne, ich schlage da jetzt nochmal die Kurve zu diesem fatalen Marketing, was wir ja vorher irgendwie auch besprochen haben. Ich finde, es ergibt sich auch so ein bisschen unter dieser Aufsicht von Triple H, der jetzt ja auch Angestellter ist, ein bisschen dahingehend, dass, naja, also dieses langfristige Storytelling bleibt außen vor, weil wir müssen die Quartalszahlen jetzt liefern. Wir haben jetzt KPIs zu erfüllen. Wir müssen jetzt zeigen, was wir drauf haben. Und deswegen ist es auch immer nur so kurzfristig, es ist immer nur so ein paar Wochen, weil jetzt brauchen wir die Zuschauer hoch, jetzt will irgendwie der Aufsichtsrat des Board of Directors was sehen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann solche Gimmicks wie Cody, Jay oder sonst was totgeritten werden, weil die bringen mir halt jetzt Kohle, die stabilisieren das Ganze, dann werde ich nicht kritischer mir angeschaut. Also das muss man vielleicht auch sich da mal angucken. Deswegen sind auch diese Momente für die Ewigkeit dann quasi gar nicht wichtig, sondern ich brauche Geld für jetzt statt irgendwie Long-Term, was mir einen Payoff da mal gibt, wann ich vielleicht hier schon gar nicht mehr da bin, weil mir gar nicht mehr die Chance gegeben wird, diese Geschichte fertig zu erzählen. Ne? Du darfst mich da jetzt auch gern korrigieren, aber glaubst du, dass der Einfluss von TKO und der starke Fokus auf so Quartalszahlen, ne, Monatszahlen oder was auch immer, vielleicht auch dazu führt, dass die WWE aktuell stärker auf diese kurzfristigen Business-Erfolge schaut, anstatt diese langfristigen Geschichten dann auch zu erzählen? Also ich nehme es an.
Definitiv bin ich voll, mit vollster Überzeugung dabei. TKO ist, ich will jetzt nicht sagen, das Schlimmste, was WWE je passiert ist, um Gottes Willen, aber es trägt auf keinen Fall positiv in irgendeiner Art und Weise dazu bei.
Also das Produkt leidet halt einfach. Ne? Also Voll. Wie gesagt, die WWE hat schon viele schlimme Menschen in ihrem Bereich gesehen und Vince McMahon ist sicherlich kein guter Mensch. Fürs Produkt würde ich behaupten, begeben wir da uns jetzt auf jeden Fall in eine Richtung, wo ich mir schon die eine oder andere Frage stelle. Aber, ne, wie gesagt, wir schimpfen wirklich sehr oft über die kreativen Dinge, die ein Triple H uns da auch irgendwie so vorsetzt. Aber man muss jetzt da vielleicht auch einfach mal ein bisschen empathischer sein und in seine Situation reinversetzen. Der Mann ist Arbeitnehmer, ich habe es gerade erwähnt, der macht ein bisschen Cover-Your-Ass-Mentalität bezüglich den Zuschauern und TKO-Verantwortung, einfach auch dann bei schwindender TV- und Zuschauerzahl immer wieder zu zeigen, hey, verdienen tun wir eigentlich ganz gut, auch wenn jetzt irgendwie ne, die Zahlen abnehmen oder sonst was, aber wenn wir die Preise hochgehen, dann wirken wir dem ja gegen und dann machen wir noch Erfolge und Gewinn. Also jetzt mal aus Arbeitnehmerperspektive, auch aus meiner eigenen, will ich ihm das jetzt wirklich vorhalten? Es ist halt nicht mehr Schwiegersohn, der dann mal für ein Jahr weg ist und dann holt Vince ihn wieder rein, weil er halt die Leute reinholt, die ihm irgendwie nahestehen. Wenn er gehen muss, ist der Weg zurück vielleicht nicht mehr so leicht oder überhaupt nicht mehr möglich in dieses Business. Und deswegen vielleicht meine abschließende Frage an dich in diesem Blog. Wie viel kreative Freiheit glaubst du hat Triple H in dem System überhaupt noch?
Ja, das ist halt super schwer einzuschätzen, weil als er damals NXT geleitet hat, das Produkt war ja geil. Also sorry, NXT war damals also für mich Peak, das war absoluter Hammer, auch nachdem er dann quasi Stück für Stück auch quasi die Hauptshows übernommen hat. Keine Ahnung, nach WrestleMania 40 dachte ich mir, Alter, was erwartet uns jetzt in den letzten 40 Jahren, wenn das schon mehr oder weniger so anfängt? So, what the fuck? Mm. Und wo ich mir halt denke, er kann's ja eigentlich.
Das kreative Booking. 100%.
Vollgas. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, ruht er sich halt jetzt halt aufgrund des Ganzen so ein bisschen auf seinem Arsch aus und dem ist alles egal, Hauptsache die Kosten stimmen, oder wird ihn da selber so viel reingeredet oder bekommt er selber so viel Druck von oben, dass es vielleicht für ihn nicht anders möglich ist? Das ist natürlich dann die Frage, ich habe immer das Gefühl, gerade durch so Dokus wie bei Unreal, Triple H ist der das letzte Wort hat. Also der hat die Idee, der hat die Idee. Hauptsache Hunter segnet es am Ende ab. Und sollte es jetzt so sein, dass von ganz oben halt der Druck kommt, wie real ist dann dieses Ganze bei Unreal, weißt du? Mhm. Weil in dem Moment, wenn ich Unreal gucke und sage, Triple H hat das letzte Wort, dann ist er derjenige, der sich am Ende allem stellen muss. Jeder negativen Kritik, weil du bist derjenige, der das absegnet. Egal wie gut oder wie schlecht es ist.
Der Hauptverantwortliche für Richtig. Das, was wir serviert bekommen. Also ich denke mir da immer zwei Sachen noch so ein bisschen dazu. Also erstens mal, er begibt sich ja bewusst in diese Position. Ne? Das, was du gesagt hast. Also das muss ja irgendwo auch einen Grund haben. Es bedeutet, hey, ich kreiere diese Momente, noch läuft's gut, deswegen schaut mich an. Auf der anderen Seite ist es auch, also es passt sehr gut in diese Cover-Your-Ass-Mentalität, über die ich gerade vorher gesprochen habe, so ein bisschen rein. Ich sage immer, ne, wir haben bei TKO ja auch die UFC im Boot und Dana White ist halt das Gesicht der UFC, ohne die UFC so quasi nicht denkbar. Er ist der Matchmaker, ne? Und Triple H will halt einfach auch das sein. Und wenn man jetzt Triple H unweigerlich mit der WWE verbindet und sagt, das ist der Matchmaker der WWE, der hinter dem Ganzen steht, der für den Erfolg verantwortlich ist, dann tut sich TKO als Konzern ja gar nicht so leicht, diese Person zu entfernen, weil es unweigerlich Identität für die WWE bedeutet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Punkt, warum sich Hunter trotz der Tatsache, dass es wirklich nicht dankbar ist, was er da leisten muss, in den Vordergrund, weil es ihm wahrscheinlich am Ende auch so ein bisschen den Job rettet. Das ist zumindest mein Eindruck.
Aber glaubst du, dass ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Hauch Ego trotzdem mit drin ist, gerade bei Hunter.
Also, das ist Triple H. Der Mann hat sein Leben lang gepolitikt für irgendwelche Sachen im Wrestling. Der Typ hat ein Riesen-Ego, ja? Ein Riesen-Ego. Alles andere wäre absolut fatal, das nicht so zu sehen. Aber wie gesagt, ich will zumindest ein bisschen da Vorsicht walten lassen, weil wir schimpfen schon immer sehr viel und wir wissen aber alle gar nicht, was steckt denn hinter einzelnen Sachen? Deswegen da einfach auch mal das ausgesprochen an ihn. Ey, wir wissen nicht, was dahinter steckt. Vielleicht ist das alles ja auch ein bisschen anders zu sehen.
Ich sag zumindest, ich kann mir nicht vorstellen, dass so Dinge wie jetzt diese horrenden Ticketpreise bei der WWE derzeit, dass das auf seinem Mist gewachsen ist.
Also, Nee, glaube ich auch nicht. Fertig. Weil bei der UFC hast du genau dieselbe Entwicklung, wo dann irgendwann Leute ferngeblieben sind. Also das glaube ich auch nicht.
Ja, aber du siehst ja allein, wie man versucht, WWE mehr wie UFC darstellen zu wollen. Sei es jetzt halt, oh, hier sind die Stars. Weißt du, das hattest du früher vielleicht mal bei einer WrestleMania, dass da irgendwelche Stars gezeigt wurden. Das hast du jetzt bei den Weeklies, das hast du bei jedem möglichen PLE, das hast du bei WrestleMania natürlich ganz groß, da stehen sie dann sogar im Ring. Aber dieses, bei uns kommen sogar die Stars zum Zuschauen und hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Aber das war zur Vince-Zeit, das wissen wir alle, war anders, weil Vince wollte dieses familienfreundliche Produkt, dass die Familie quasi auch mal so ein Ding live zugucken kann und dabei nicht gerade eine zweite Hypothek auf ihr Haus quasi legen muss.
Ich glaube, er war sich wesentlich bewusster darüber, was seine Zielgruppe ist. Das ist, glaube ich, mein Takeaway bei dem Ganzen. Und ich glaube, Wrestling ist halt nicht Boxen oder ein Kampfsport.
Ne? Also richtig. Es hat halt nicht dieses Prestige. Möchte das dahin, da also viel mehr Bezug Richtung so ein UFC-Image, sage ich halt mal.
Davon durchsetzen. Gehe ich auf jeden Fall auch aus. Aber wir werden sehen, wohin es uns treibt. Wir sind da natürlich sehr kritisch. Ne, das ist jetzt auch wichtig für alle Zuseher und Zuhörer. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare bei Spotify, bei YouTube und überall, wo es uns so zu hören gibt, wie ihr das seht. Wir waren jetzt hier schon sehr kritisch. Aber ihr müsst auch da immer verstehen, hier sind Leute, die sich das Ganze auch über 20 Jahre schon antun, die sehr viel Veränderung gesehen haben. Ne? Und wir wollen auch niemandem den Spaß rauben, aber wir sind einfach auch dafür da, einfach um mal einen Meinungsaustausch zu betreiben. Und den möchten wir tatsächlich auch mal mit euch betreiben. Deswegen schreibt es mal gerne rein. Wie seht ihr das? Seht ihr das Positive? Seht ihr das Negative? Wie seht ihr das grundsätzlich? Ist für mich insgesamt einfach eine spannende Diskussion. Und wer sich jetzt gerade irgendwie so fragt, was macht der Aaron denn da? Wir gehen ganz kurz in eine Trinkpause, weil ich muss ein bisschen sippen nebenher, weil, naja, also der Punkt ist halt, ich bin wirklich freaking müde von der gesamten Nacht. Ne? Ich brauche dringend Koffein. Mein Blut braucht Koffein, weil ich sonst gar nicht lebe, irgendwie mit 4 Stunden Schlaf. Ich habe nämlich da draußen irgendwie so die Nacht um die Ohren geschlagen, ne? AEW Revolution war. Und deswegen gibt's heute wieder was auf die Nuss von Holy, unserem Sponsor. Da könnt ihr gerne mit 10% sparen, wenn ihr den Code Spotify eingibt. Ich trinke da heute irgendwie so Cherry Cheetah, heißt das, ne? Gibt's auch in dieser Startbox, könnt ihr gerne auch machen. Würde uns auf jeden Fall freuen, unterstützt das Produkt insofern, dass ihr uns unterstützt und trinkt und es schmeckt und ich nutze es auch zum Sport, von dem her, ey, also wie gesagt, kann man, denke ich, nichts falsch machen, sowohl mit Eistees, mit Energies, mit Milkshakes und den Hydration Drinks. Von dem her, wenn ihr euch da fragt, an was tippt der, das ist Holy. Und damit gehen wir auch in unseren dritten Block, lieber Danero, und sprechen über den Fallout vom ersten AEW Pay-Per-View des Jahres. Wir gehen nach Jacksonville, denn AEW Revolution, gerade angesprochen, am Anfang angesprochen, der Grund, warum ich so aussehe, der stand von Sonntag auf Montag in der Nacht an. Du hast mir schon gesagt, du hast tatsächlich auch heute Nacht live geguckt, ne? Hast dir das angetan, bist quasi dann noch müder als ich wahrscheinlich. Und man muss jetzt mal objektiv sagen, wenn du heute irgendwie mal auf Twitter gegangen bist, Instagram, TikTok, was auch immer, also die Wrestling-Welt spricht gerade auf jeden Fall über dieses Event. Und ich glaube, was die meisten natürlich erstmal, und damit steigen wir ein in dieses Event, brennend interessiert ist, das Follow-up zum Texas Deathmatch im Main-Event zwischen MJF und Hangman Adam Page. Denn die Stipulation zum Main-Event hat ja beinhaltet, dass der gute Hangman nicht mehr um den World-Title antreten darf, sofern er dieses Match verliert. Und jetzt ist genau dieser Fall eingetreten, nach 46 Minuten im Main-Event, nach einer wirklich abartigen Schlacht. Wie gesagt, wer das genauer hören will, hört gerne mal in die Review rein. Die haben wir heute in der Früh live aufgenommen. Und der Fall ist eingetreten, dass der Hangman verloren hat. Würde ich mal sagen, mitunter auch, weil er selber sehr übermütig war und gemeint hat, er muss dieses Match mit dem Dog-Collar-Ding dann nochmal irgendwie aufbauen. Er muss dann da einfach so vorangehen. Das war sehr viel Übermut. Und Tony Khan hat auch danach auf der Pressekonferenz bestätigt, dass der Hangman hier ein Verbal Agreement abgegeben hat. Das ist kein schriftliches Agreement, nicht mal um den World Title anzutreten, sondern ein Verbal Agreement. Also theoretisch sind da ja Möglichkeiten offen, das Ganze vielleicht dann doch wieder zu revidieren. Bevor wir uns nun aber jetzt mal näher dazu austauschen, vielleicht mal eine Frage in Richtung AEW Booking, wie geht man damit um? War das jetzt deiner Ansicht nach die richtige Entscheidung, dass der Hangman jetzt hier verliert? Wir haben ja im Vorfeld viel darüber gesprochen, wie das schon auch Codys Charakter bei AEW zerstört hat. Was ist so deine grundsätzliche Einstellung?
Ja, definitiv, weil All in London, Will Ospreay, MJF. So, ich hab's gespoilert. Tschüss. ich war für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich hab innerlich dachte ich mir schon, eigentlich muss MJF gewinnen. Ich kann dir nicht erklären, warum ich so das Gefühl hatte. Ich dachte es mir auch während dem Match die ganze Zeit, weil Hangman so dominant die ganze Zeit war, dass ich mir dachte, das wird MJF machen. Wir saßen dann hier, mein Kollege Mike und ich saßen hier auf der Couch und haben gesagt, Hangman wird heute erhängt.
Guess what? Guess what passiert ist?
Also da war für uns schon so vieles klar. Ich frage mich jetzt, in was für eine Richtung geht's für Hangman? Weil er hat ja selbst in der Pressekonferenz hieß es ja auch, ich habe keinen Plan.
Er weiß
nicht. Wenn ich verliere.
Er war erschüttert über diese Frage.
Ja. Und gerade das macht's für mich aber jetzt auch gerade so spannend, weil es könnte in alle Richtungen gehen. Klar, jetzt nicht im Sinne vom Championship, der hat so gesamt gefahren. Aber das macht für mich jetzt gerade den Charakter Hangman Adam Page so interessant. Weil einfach jetzt gerade alles passieren könnte. Der könnte Depri werden, der könnte komplett Crash-Out gehen, der könnte vom Cowboy zum Indianer werden. Ich habe keine Ahnung, aber deswegen habe ich Bock drauf.
Ich glaube, du hast hier eine ganz, ganz große Chance grundsätzlich. Erstmal, kriegen wir überhaupt noch den Hangman Adam Page oder kriegen wir Adam Page? Ne? Also ist die Geschichte des Hangmans jetzt vielleicht hier auch mal auserzählt? Weil ganz ehrlich, du hast gesagt, der Zug ist abgefahren mit dem World Title. Es ist ein Verbal Agreement. Und Hangman kann theoretisch sein Wort brechen. Und die Chance, dass man das macht mit einem Hangman, der zum ersten Mal dann ein echter Heel ist, nicht dieser Heel, wo du die Motive nachvollziehen kannst, wie gegen Swerve, warum er durchdreht, warum er so erschüttert ist, das ist alles auf einer empathischen Ebene immer noch nachvollziehbar, egal was er für Grausamkeiten angestellt hat. Aber dieser Grundgedanke von MJF war ja immer, den guten Hangman zu exposen, ihn als Betrüger, als Blender dazustehen, ihn zu entlarven, als jemanden, der sein Wort bricht, der eben nicht dieser Good Guy ist, nicht der Mann des Volkes, nicht der Main Character, sondern jemand, der auch egoistisch sein kann. Und der Hangman hat das auch in den Promos immer wieder so gesagt. Er hat gesagt, wir sind uns ähnlich. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass das am Ende nicht jetzt gleich, weil wenn du klug bist, lässt du den Hangman jetzt erstmal einen Monat oder vielleicht auch mal zwei off TV, bin ich ganz ehrlich, ist für mich die klügste Entscheidung. Und dann bringst du jemanden zurück, der sich langsam immer mehr darin verliert, dass er merkt, er steht sich selbst im Weg, wenn er weiter diesen Good Guy abgeht. Und es wird einen Turn geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mhm. Und ich bin mir auch sicher, dass es so passieren wird, weil du uns dann eine ganz andere Facette von diesem Adam Page zeigst. Und ich glaube auch irgendwie nach so 7 Jahren, im Gegensatz zu einem MJF, der Hangman ist irgendwann auch so ein bisschen auserzählt. Weil, und da schlage ich jetzt den Bogen und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, der Cody, der hatte schon seinen größten Babyface-Moment. Könnte man jetzt Argument für machen, das hatte der Hangman auch, oder?
Meinst du mit letztem Jahr?
Ja, mit All-In letztes Jahr.
Ja. Klar war das für ihn Peak. Ich habe aber dennoch das Gefühl, der Charakter ist für mich noch nicht auserzählt. Also unabhängig davon, ob es jetzt nur Adam Page oder Hangman Adam Page ist, aber ich finde einfach, diesen Charakter kannst du mit so vielen verschiedenen Facetten irgendwie in eine Richtung bringen, dass es immer wieder frisch wirkt, dass es immer wieder neu wirkt. Und deswegen, ich brauche gar nicht, dass er jetzt seinen Hangman quasi ablegt. Bin ich auch voll fein mit, wenn es passiert. Aber deswegen meinte ich auch vorhin, egal in welche Richtung es geht, du hast jetzt alle Möglichkeiten der Welt. Alle. Und ich glaube fast, dass egal welche Richtung du gehst, dass die Leute investiert sind.
Das glaube ich auch.
Es kann quasi eigentlich gerade, es ist ein perfektes Silbertablett gerade. Du kannst es kaum verkacken. Also wirklich kaum. Wenn wir jetzt bei WWE wären, dann würden wir anders darüber reden.
Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, weil ein Hangman ist gewillt dazu, Heel zu turnen. Das ist vielleicht ein Cody jetzt in dem Fall nicht, aber du kannst es schon ganz gut vergleichen, dass ich glaube, also ich sag auch, ne, weil eigentlich ist es ja kompletter Kopfschuss aus AEW-Sicht, dasselbe Gimmick oder dieselbe Stipulation nochmal zu bringen, die dich vorher schon in so eine Sackgasse hat laufen lassen mit Cody. Die haben einen Plan, die wissen, was sie machen wollen, und der zweite Hangman-Title-Run, der war ja wieder kurz. Also es ist ja wieder nicht kein ergiebiger, großer Title-Run, der sich prestigeträchtig anfühlt. Ich denke auch da, und das ist ja der gesamte Charakter des Hangmans, ist immer, haha, Long-Term-Storytelling, wir haben gerade drüber geredet in einem anderen Zusammenhang, der Hangman hat einen Plan für seinen Charakter, wo es hingeht. Aber trotzdem, ich frage mal in deine Richtung, wenn du jetzt an Tony Khans Stelle sitzen würdest, wie würdest du es booken? Ich weiß, es ist unfair, das jetzt zu fragen, aber wie würdest du es booken, um nicht in dieselbe Sackgasse zu kommen wie mit Cody? Wenn du jetzt wirklich diese kreative Freiheit hättest, was würdest du machen?
Ich würde, gerade weil du bei der Pressekonferenz dieses Planlose quasi hattest, du hast quasi gar nicht mit einer Niederlage gerechnet. Und dass jetzt halt dieses Zweifelnde, und ich weiß gerade selber nichts mit mir anzufangen, ich hab keinen Plan jetzt halt für mich selber, diese Option, dass ich jetzt da stehe, wo ich stehe, ohne Titel, die gab's für mich nie. Und da, ich will es jetzt nicht Depression nennen oder so einen depressiven Charakter, aber dass dann so leichte Züge da quasi mit reinkommen, die dich so hart unberechenbar machen, vielleicht sogar vor dir selbst.
Identitätskrise.
Richtig, genau. Und ich glaube, in so eine Richtung würde ich jetzt persönlich gehen.
Also
für mich wäre es mega spannend.
Die ersten Monate musst du ja quasi so füllen. Du kannst ja nicht den Hangman jetzt zurückbringen und sagen, okay, dann gehe ich jetzt auf die Trios-Titel. Wenn du das machst, ganz ehrlich, dann schalte ich auch ab. Ja, wir haben da mit Niki auch irgendwie in der Review drüber geredet, wenn jetzt Hangman nächste Woche wieder wrestelt und sagt, komm, ein bisschen Dynamite-Catch geht immer, ja, dann sehe ich halt auch durch. Aber das ist jetzt nicht der Charakter des Hangmans. Der muss jetzt in diese Sinneskrise kommen. Das ist schon auch irgendwie die Storyline, die es zu erzählen gibt. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil aber halt einfach auch dieses Feld so offen ist, wie du gesagt hast. Es geht nicht in eine Richtung, ganz klar, es geht nicht in zwei, nicht in vier, sondern es ist irgendwie 18.000 verschiedene Möglichkeiten, dass du es halt spielst. Und ich glaube, egal in welche, es kann eigentlich nur erfolgreich sein, weil dieselbe Richtung, die der Hangman jetzt auch hatte immer als Champion, die ist halt ausgelutscht. Und deswegen muss man auch sagen, dass nach seinem Titelgewinn sich diese Hangman-Reign wieder wie die erste angefühlt hat. Da waren halt auch keine Gegner da, es war ein blöder Zeitpunkt, ne? Swerve und Ospreay, die möglichen Gegner waren beide verletzt, es war eigentlich nur MJF da, das hast du jetzt ein bisschen gezogen. Got you, okay. Aber das Spannende ist jetzt halt einfach erstens mal, MJF ist gerade wirklich auf einem absoluten Hoch. Wo es für den weitergeht, ist super spannend. Plus, was du halt einfach mit deinem Main-Character machst. Ne? Also das ist auch ganz spannend. Und in dem Zusammenhang müssen wir über was anderes sprechen, weil der Hangman war ja irgendwie eigentlich gerade so dein größtes Babyface. Aber abseits von diesem Main-Event gab es noch andere Hingucker. Ne? Neben Edge und Christian, die irgendwie nach dem Opener wiedergekommen sind. Oh, große Überraschung. You Think You Know Him kam dann. Ja, ist auch jemand anders bei AEW wieder aufgeschlagen und hat sich zurückgemeldet. Denn der ist, nachdem er letzten August verletzungsbedingt aussetzen musste, jetzt wieder da. Und das ist tatsächlich sehr passend, denn der Hangman hat sich
jetzt... Ronda Rousey. Ja.
Nee, auf die kommen wir später. Ja. Ich hoffe, Gottes Willen. Nein, Will Ospreay ist zurück und es ist tatsächlich so geschehen, das neue große Babyface, auf das der Fokus liegt, ist jetzt einfach auch Will Ospreay. Er ist nach der Nacken-OP zurück bei AEW und der legt auch jetzt nicht irgendwie so behäbig los, weil könnte man ja mal langsam machen, nö, springt gleich Corkscrew, Moonsault, macht sich komplett kaputt, legt sich vollkommen aufs Fressbrett, ne, also ganz oder gar nicht. Zwei Dinge sind für mich dann damit klar. Ich fresse meine Worte nicht, die ich in der Jahresprediction abgegeben habe und gesagt habe, Will Ospreay wird 2026 AEW prägen. Das wird er nämlich jetzt, weil es ist der Main-Character für 2026 meiner Ansicht nach. Plus, ich sage damit, ist für mich der Hauptanwärter, dieses Owen-Hart-Tournament zu gewinnen und Wembley zum Main-Event. Also hundertprozentig. Und deswegen mal vielleicht anders gefragt, wie wichtig findest du es, dass der gute Herr Ospreay jetzt zurück ist, genau zu diesem Zeitpunkt, wo Hangman potenziell raus ist und bringt etwas, was AEW die letzten Monate vermisst hat? Weil dazu habe ich auch eine spannende Meinung.
Ich muss ja dazu sagen, ich bin absoluter Will Ospreay-Fanboy. Sorry, not
ich meine,
sorry.
Ich bin gestern im Stream aufgesprungen wie ein kleiner Junge und habe gesagt, yes, sir!
Ich wollte gerade fragen, wie war deine Reaktion quasi?
Ähnlich überschwänglich.
Ich fand es ein bisschen schade, ich hätte den Teaser nicht gebraucht, sondern einfach Musik an und Pop des Jahrhunderts gefühlt.
Same.
Der Teaser, den hätte ich nicht gebraucht. Aber trotzdem, ich habe ja nicht mal damit gerechnet, dass er jetzt schon zurückkommt.
6 Monate nach einer Nacken-OP. Wo andere Jahre brauchen. Der Mann, also weiß ich auch nicht, an was der denn gerade nascht, keine Ahnung. Aber das ist wirklich, also, ja, ach nee. Also das ist wirklich, also humanly not possible und dann auch noch athletisch in der Verfassung zu sein, dass er das alles wieder springen kann. Der Mann durfte 3-4 Monate gar nichts machen. Gar nichts, weil du darfst nichts machen. Also das ist wirklich. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Ja. Was sagst du? Wie wichtig ist es für AEW gerade?
Super, super wichtig. Super, super wichtig. Auch gerade was Babyfaces an sich angeht. Du hast Swerve Strickland hast du Heel-Turnen lassen. Jetzt ist der Hangman weg. Du brauchst gerade Ospreay. Also das Produkt hat natürlich auch die letzten Male ohne Ospreay funktioniert. Das heißt jetzt nicht kein Ospreay, keine Show, um Gottes Willen. Aber das ist so eine Bereicherung für AEW, weshalb ich einfach sage, das ist das Beste. Und ich sage auch, Owen Hart Tournament, Kollege hier hat es gestern auch gesagt, im Finale gegen Fletcher.
Boah, dann, das wäre krass.
Um dann bei All In auf den Titel zu gehen.
Ich würde sogar noch sagen, du kannst es gegen Swerve auch spielen. Du kannst es auch gegen Swerve spielen, ja. Weil das dann die dritte Paarung ist. Ne? Das eine Mal war es ein Draw, das andere Mal hat Ospreay verloren. Eigentlich braucht er diesen Win, das kannst du auch spielen, auch in dieser Heel-Face-Dynamik, aber blöd gesagt, du kannst ja gegen Ospreay sowieso stellen, wen du willst. Es wird garantiert klasse, in egal welcher Ausführung. Ich bin gespannt, weil jetzt geht er zumindest erstmal auf Moxley, das ist auch noch spannend, dass er das wieder aufgegriffen hat, ich habe aber gedacht, das lassen wir komplett unter den Tisch fallen. Nein, es geht jetzt erstmal gegen Moxley, ist auch spannend. Ein Take, den ich jetzt noch reinbringe, den du eigentlich schon wunderschön aufgegriffen hast, das Produkt die letzten Monate. Das hat Ospreay nicht gebraucht, weil du hast Personen gehabt, für die du warst, für die du gecheert hast oder sonst was. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, was in dieser Show danach dann noch passiert ist mit Main Event und allem drum und dran und auch der Sache mit Swerve hat gewonnen, Andrade hat gewonnen, ne? Die ganzen Heels stehen eigentlich on top. Da brauchen die Leute jemanden, hinter den sie sich versammeln können und für den routen können. Und wenn du dir die Ospreay-Chants angehört hast, wie sie sich gesehnt haben nach diesem Mann, ja, also da war ich dann doch traurig, dass ich dann dieses Jahr nicht zu Revolution wie letztes Jahr düsen konnte, weil das war für mich dann schon ein Moment, über den in den sozialen Medien dann tatsächlich auch ordentlich gesprochen wurde. Also lasst uns da auch gerne mal wissen, seid ihr hyped, dass der gute Willy Boy zurück ist und dass wir den Billy Goat wahrscheinlich im Wembley sehen? So, und jetzt nagel dich fest, ne? Hier, Crowns up. Gegen wen tritt Ospreay an im Wembley? Gegen wen geht's? Du hast eingangs gesagt MJF. Ich habe da noch Zweifel, weil wir hatten das ja 24 schon im Wembley. Was meinst du?
Also ich sage, kannst du trotzdem noch mal bringen. Auch wenn wir es schon in Wembley quasi hatten. Ich glaube, damals hat ja Ospreay auch gewonnen, gell? Ja, doch.
Ja, Ospreay hat sich dann den Titel zurückgeholt, genau.
Ich frage mich halt, wer nimmt MJF bis dahin den Titel ab? Haben wir irgendwelche großen Faces, bei denen das Sinn machen würde gerade?
Ein älterer Herr ist meiner Ansicht nach da prädestiniert für. Der gute Mann ist bei dem Pay-Per-View auch wieder zurückgekommen, der gute Kenny. Und vielleicht wird dann die Serie zwischen den beiden fertiggeschrieben, zwischen Ospreay und Kenny. Einer, wo dann nicht der einen Heel spielt und der anderen Face, sondern es sind beide Babyfaces. Aber, und ich finde, du sprichst da was ganz Spannendes an, die Dynamik ist sicherlich besser, wenn du einen echten Heel und einen echten Face da stehen hast und das Publikum wirklich dafür ist. Plus, muss man auch immer sagen, MJF in England, in London, der ist da over wie Sau. Du hörst zum Einlauf immer, also ne, das ist gleich auf, egal was für ein Arsch MJF ist. Aber das ist halt schon eine Money-Paarung, die hat auch beim ersten Mal funktioniert. Ich würde es sogar fast erwarten, dass es jetzt der Weg ist, nachdem wie erfolgreich der MJF-Title-Run meiner Ansicht nach jetzt gerade ist.
Ja, ich glaube, es ist halt gerade auch so super schwer abzuschätzen, weil klar, ein Ospreay geht jetzt erstmal auf Moxley, ein Kenny geht jetzt erstmal auf Strickland. Also beide haben jetzt da quasi nach Revolution, die haben beide jetzt erstmal ein Ziel und das ist halt nicht MJF. Deswegen ja, bis dahin könnte ich mir auch vorstellen und natürlich Ospreay Omega würde ich anders fühlen. Um Gottes Willen. Das wäre schon krass. Ja, also ich sag so oder so, egal in welche Richtung es geht, Ospreay muss das Tournament gewinnen, in London dann auf den Titel gehen und ich bin happy. Also egal wer es dann quasi ist.
Ja.
Aber ich bin jetzt einfach nur mal froh, dass Willy Boy zurück ist. Also
so ist es.
Ich war innerlich gestern, war ich ein kleines Kind und ich dachte mir am Anfang, dann steht er da. Am Anfang dachte ich wirklich nur, okay, das ist nur der Teaser. Ja. Und dabei belast man. Also komm bald, vielleicht mal bei Dynamite, vielleicht bei Dynasty oder sonst was. Aber ein Teaser ist schon mal da. Und dann kommt diese Musik und er steht da. Und dann gibt's halt noch seine Action, wo ich mir erstmal dachte, bei seinem Corkscrew, dass ich dachte mir, Alter, jetzt, der wäre fast schon wieder mit dem Kopf gegen den Apron geknallt.
Mit dem Kopf und angeschlagen. Also schlauer wird er nicht. Schlauer wird er nicht.
Ne? Der ist abgefahren.
Also, dass er das noch 15 Jahre macht, wage ich sehr zu bezweifeln. Wage ich wirklich sehr zu bezweifeln, wenn er so weitermacht. Aber ich glaube, es macht ihm dann auch vielleicht nicht ganz so Spaß.
Du hast gesehen, dass er Bock hat. Das ging durch die ganze Welt. Also das hat man durchaus mitbekommen und deswegen, ich kann es kaum erwarten. Also ich glaube, Dynasty wird ja jetzt halt wahrscheinlich dann Moxley sein.
Ich gehe davon aus, dass Dynasty das Match gegen Moxley ist, genau. Davon gehe ich im Moment aus. Jetzt machen wir aber nochmal einen anderen Schritt, weil du hast es gerade gesagt, da spricht die Welt drüber. Eine weitere Rückkehr, wenn auch nicht zu AEW an sich, sondern zum Wrestling selbst. Haha, du hast es vorne vorweggenommen. Hat Ronda Rousey gefeiert. Das stand so auf keiner Bingo-Card jemals noch bei mir im Wrestling. Ja, die Ronda Rousey, die WrestleMania Main Eventerin war. Genau die. Exakt die. Die hat sich nämlich nach dem Match zwischen ihrer besten Freundin Marina Shafir und Toni Storm blicken lassen. Stand dann auf einmal irgendwie im Ring. Und ich habe mir auch gedacht, wo kommt denn jetzt das her? Ne? Und hat die gute Toni Storm zum Tanz gebeten. Und jetzt ist die gute Ronda nicht unbedingt bekannt dafür, ein Blatt vom Mund zu nehmen. Und die hat sich auch tatsächlich nach ihrem WWE-Abgang immer wieder abwertend über Wrestling-Fans, über den Sport an sich geäußert. Und trotzdem hat sie den Weg irgendwie wieder auf die Wrestling-Bühne gefunden. Ne? Also so von wegen fernbleiben, I don't know. Ich würde jetzt mal munkeln, dass es unter anderem damit zu tun hat. Sie hat sich sehr positiv über die Beziehung zwischen Moxley und Shafir ausgesprochen, dass sie das sehr gut gefällt, wie Moxley sie quasi gementort hat. Und die unter ihm ja dann auch wirklich aufgeblüht ist. Zumindest hat sich Rousey, wie gesagt, dazu immer positiv geäußert. Jetzt meine Frage an dich und auch quasi die Frage von Schmalle, unserem Supporter. Was machst du denn jetzt aus der Sache? Ist Rousey jetzt nur da gewesen, um Augen auf AEW zu ziehen in Bezug auf Social Media? Findet da ein Match gegen Storm statt? Ist sie der große Draw, den die Women's Division gebraucht hat? Ist sie ein Draw überhaupt noch für AEW? Juckt sich irgendjemand für sie im Jahre 2026? Fragen über Fragen.
Anderer Take. Warum ist es nicht einfach Promo für ihren Kampf in Mai?
Das könnte natürlich auch sein. Der ist ja, also, ja gut, das glaube ich war auf gar keiner Agenda, ne? So bisher, dass es im beidseitigen Interesse ist. Aber dann frage ich mich halt, warum zeigt sie denn dann auf Storm, ne? Warum macht man denn dann den Face-Off? Also so, dass da gar nichts mitschwingt, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Also
vor allem, es ist ein MMA-Kampf, aber keine UFC.
Genau, es ist ein Cage-Fight auf jeden Fall.
Genau, ja. Deswegen kein TKO ist da mit drinnen. Von dem her kann man da durchaus das auch einfach als Promo-Zwecke benutzen. Also das war mein Hintergedanke gestern, als ich sie da im Ring gesehen habe. Ja, die ist jetzt halt da, um ein bisschen Promo für den Kampf zu machen.
Das kann natürlich auch sein, ja. Aber, also es hört sich blöd an, aber Promo für den Kampf, also die Kommentatoren haben es mir jetzt nicht so verkauft, als würde hier der Kampf promotet werden, sondern es würde eher mit einem zukünftigen Wrestling-Match geteased werden. Also es hört sich so blöd an, aber ich rechne jetzt echt fast irgendwie mit Toni Storm gegen Ronda Rousey bei All In. Also es hört sich super blöd an, aber ich rechne echt damit. Und ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Ich weiß auch nicht mal, ob ich eine Ronda Rousey da nochmal sehen will, weil ich mir so denke, also eine Toni Storm, das hast du bei Marina Shafir gesehen, die kann schon auch mal carry. Ne? Und die hat Marina zu einem ihrer besten Singles-Matches gefühlt überhaupt gecarried. Da gestern Nacht. Aber ne, bei einer Ronda, das ist ja auch wieder so ein Name, die musst du ja dann auf der Card entsprechend platzieren. Dann denke ich mir, dann gehen so viele Frauen aus der Division wieder baden. Also ich habe eigentlich
so einen Spot, voll.
Gar keinen Bock nicht drauf, weil da gibt's einfach wirklich Frauen, die sich den Arsch aufreißen. Ja, und da hat's meiner Ansicht nach zum Beispiel auch eine Harley Cameron oder ähnliches verdient, besser gefeatured zu werden, ne? Die immer wieder versuchen, besser zu werden als Ronda Rousey. I got you, der Cash Grab ist da, das verkauft bestimmt zu irgendeinem gewissen Ausmaß noch Tickets. Aber der Punkt ist, das ist doch eigentlich gar nicht AEWs Identität. Also die haben ja jetzt eigentlich gelernt, dass sie auf solche Leute doch gar nicht bauen sollen. Also dieser ganze Schwachsinn mit auf Ex-WWEler bauen, das hast du die letzten Monate gesehen, dass in deiner Main-Event-Szene jetzt mal Moxley außen vor, aber Moxley ist nicht derselbe wie in der WWE, da kannst du ja auch einen Case für machen, dass seine Legacy eher AEW-orientiert ist als alles andere. Also tut mir wirklich leid, aber das ist für mich nicht der richtige Schritt.
Aber deswegen hoffe ich auch tatsächlich so für mich ein bisschen, dass es nur eine Promo für ihr Ding ist. Weil wie du schon sagst, sollte das jetzt wirklich zu einem Match bei All In führen und jemand anderes, der sich den Arsch aufreißt von den Damen, misst quasi diesen Spot in dem Fall, dann bewegen wir uns in WWE-Territorium. Und in die Richtung soll AEW auf keinen Fall sich auch nur ansatzweise in diese Richtung bewegen. Ich wage es jetzt stark zu bezweifeln, dass Ronda Teil von des AEW-Rosters wird.
Nicht dauerhaft. Also, nicht dauerhaft. So one-off, aber nicht dauerhaft, nee.
No way. Er wird Mystico AEW.
Hey, das ist auch jemand, ja. Und das war tatsächlich im Wrestling-Terminus eine größere Sache für mich als Ronda Rousey, ne?
Voll.
Weil, aber, also Ronda, wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es nur Promo. Feststeht, es sind wirklich viele Augen aufgrund dessen jetzt über AEW zu sprechen, ja, gekommen. Und ich würde mal sagen, der mediale Wind ist dadurch schon in AEWs Richtung so ein bisschen geturnt. Jetzt
vielleicht hält man sich auch diese Tür einfach offen. Ich meine, du hast damals auch bei einer WrestleMania Ronda und The Rock im Ring gesehen. Und ihr In-Ring-Debüt kam erst Jahre später.
Haben sie bei der Mercedes auch gemacht, ne? Die ist dann auch, also bei All In 23 haben sie es im Publikum gezeigt und die ist dann so ein Dreivierteljahr später, ich glaube bei Big Business irgendwann im März 2024 oder so dann debütiert oder Februar 24 irgendwie so rum, dann das Ding war im August, also vielleicht ist es auch irgendwie sowas, wissen wir nicht, wir finden uns aber alle irgendwie ganz sympathisch, könnten wir mal was machen, war ein großer Moment, hier ist Social Media, du kriegst Promo, wir kriegen Promo, alles gut, also könnte jetzt theoretisch sein, aber gut.
Ich denke mal, wann ist jetzt ihr Kampf von der Rousey, irgendwie, ich glaube Mitte Mai oder so, Fight Day. Also ich würde jetzt ganz bestimmt hier keine Kämpfe oder sonst was bei AEW führen, während sie 16. Mai, während sie in Vorbereitung auf ihren Kampf ist.
Also bis Double genau or Nothing passiert Monaten. Da gar nichts. Da passiert gar nichts. Wirst du sie nicht auf eine Forbidden Draw Card setzen, sondern ist es wenn sie nicht bei ihrem Kampf einfach fürchterlich wehtut. Ne? Aber richtig. Es ist trotzdem dieses Foreshadowing, mit dem man spielt, wo man sagt, ey, ihr könntet da was erwarten, vielleicht kriegt ihr den Fight bei All In. Hat man ja mit Omega und Okada letztes Jahr auch gemacht. Fest steht, mit all den Entwicklungen, die da gerade so abgegangen sind, hat AEW auf der Road to WrestleMania der Konkurrenz so ein bisschen gezeigt, hey, wir können auch Eindruck hinterlassen. Das finde ich schon sehr spannend. Die Zuschauerzahlen in den Hallen stabilisieren sich einigermaßen. Auch seitdem jetzt irgendwie MJF Champ ist das merklich da. Man hat bei Revolution irgendwie knapp 13.000 Zuschauer da in die Halle bekommen. Für Dynasty sind schon irgendwie 7.000, 8.000 in einer wesentlich kleineren Halle in Vancouver über die Ladentheke gegangen. Und irgendwie bis Double or Nothing oder so in irgendwie so, ich weiß nicht wie viele Wochen, da hat man schon fast, glaube ich, 9.000 Karten verkauft für irgendwie auch 12.000 Leute, die da reinpassen. Also ne, ist, also Business ist ein bisschen booming im Moment für AEW, gerade was die Pay-Per-Views anbelangt. Hat sich wohl rumgesprochen, dass die ganz gut sind. Zusätzlich gingen heute dann die Wembley-Karten in den Verkauf. Da gehe ich mal davon aus, dass aufgrund dieses Foreshadowings mit Osprey Return und sonst was da auch gut Druck drauf ist, dass man sagt, hey, konnten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen den Boost mitnehmen, ne, wenn du weißt, dass der zurückkommt, der gute Osprey. Und wenn es in irgendeiner Weise AEW schaffen sollten, ich halte es nicht für möglich, bin ich ganz ehrlich, aber wenn sie es in irgendeiner Weise schaffen sollten, dass sie eine Nacht von Mania dieses Jahr mit All In outsellen, dann sage ich Hut ab, weil ich traue es ihnen nicht zu, ich traue es dem dritten Mal Wembley überhaupt nicht zu, aber wenn sie es schaffen sollten, dann Hut ab von den Zuschauerzahlen, dann wäre das wirklich krass und würde eigentlich auch diese Tendenz zeigen, dass Leute eben schon bereit sind für Wrestling zu zahlen, wenn es halt nicht irgendwie komplett out of this world ist. Und jetzt vielleicht abschließend deinerseits so ein Heat-Check. Hat AEW mit Revolution erfolgreich jetzt die Segel gesetzt für 2026? Und siehst du weiter einen positiven Trend?
Also das als ersten Pay-Per-View sowas rauszuballern des Jahres, holla die Waldfee. Deswegen, es wird, ich meine, das denkt man, ich glaube, letztes Jahr zur Revolution dachte ich mir dasselbe. Oh, das wird aber schwer zu toppen sein. Und schau mal, was im Rest des Jahres noch alles passiert ist. Also das ist jedes Jahr aufs Neue, denkst du dir gerade zum Start des Jahres, Alter, wir sind ja jetzt schon am Peak. Wie willst du sowas noch toppen? Ja, und dann wirst du halt quasi eines Besseren belehrt. Man hat die Messlatte gestern unfassbar hochgesetzt. Ich meine, sind wir uns ehrlich, WWE wird da so gesehen kaum rankommen. Leider.
Ihnen wird es aber auch egal sein.
Ja, natürlich.
Es ist eine unterschiedliche Zielgruppe.
Business is booming. Ja. Aber wir sind, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ich würde auch behaupten. Also ich glaube, man kann, also 2025 war teilweise schon wirklich gut. Ich würde mal sagen, gerade so der Stretch zwischen Revolution bis All In, dann danach, da war schon ordentlich Druck drauf, meiner Ansicht nach, was gute Akzente gesetzt hat. Auch diesen Vorwurf des Thema Storylines, das war dann da wesentlich präsenter. Jetzt, du hast durchgehend Storylines, du hast mehrfache Storylines, die Weeklies sind gut. Es gibt auch gerade quasi gefühlt keinen besseren Zeitpunkt, als einfach in AEW einzusteigen, weil sich alles wieder frisch anfühlt. Ja. Es fühlt sich wirklich wie ein Reset an, den man da eingeleitet hat. Du musst jetzt auch gar nicht verfolgt haben, was da so zwischen World's End und Revolution abgegangen ist. Du kannst jetzt mit Revolution einsteigen und sagen, okay, ich bin für den Rest des Jahres gewappnet, weil alles wirklich sehr, sehr Frisches. Von dem her, schreibt uns doch da gern eure Meinung in die Kommentare. Fühlt sich für euch AEW dann gerade heißer an oder nicht als vorher, ne? Wie gesagt, die sind ja auch schon ordentlich durch die Wüste gestapft, was so, ich würde mal sagen, schwere Zeiten anbelangt. Aber gut, damit gehen wir auch ans Ende dieses Blockes und wir gehen quasi in den Gastblock. Wir schließen diesen Block erfolgreich ab. Es gibt wieder ein Gastthema. Hey, deswegen, ich überlasse jetzt dir komplett die Führung. Ich mache jetzt nur mit Codys Worten, lieber De Niro. What do you want to talk about?
Well, ich dachte mir die ganze Zeit, okay, willst du über irgendeinen Mount Rushmore reden oder, aber ich dachte mir, hey, vielleicht gibt es ja auch ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch vielleicht mit Wrestling angefangen haben, die vielleicht damit durchstarten wollen, die vielleicht sich auch einen eigenen Charakter bilden wollen, was ja auch unfassbar schwer ist, einen eigenen Charakter zu finden, der auch beim Publikum ankommt und mit dem man durchstarten kann. Und deswegen dachte ich mir quasi als Thema an sich, also allgemein und um auch vielleicht dem einen oder anderen da draußen mal ein paar Tipps zu geben, dachte ich mir, es gibt verschiedene Wrestling-Stile. Nehmen wir zum Beispiel den Japanese Strong Style. Nehmen wir athletisches Wrestling, wie es jetzt zum Beispiel Willy Boy macht. Oder jetzt hat, was hauptsächlich bei WWE auf dem Tagesprogramm ist, Story-Driven Wrestling, wo eigentlich die Story mehr im Vordergrund ist als das In-Ring-Geschehen. Jeder hat so sein Favorite, aber was kommt zum Beispiel bei der Masse an sich am ehesten an? Worauf gehen zum Beispiel die Casual-Fans mehr drauf ein? Sind die mehr Story? Sind die mehr auf dieses akrobatische oder auf dieses Hard-Hitting Japanese Strong Style? Würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Und was dein Favorite natürlich ist. Fangen wir doch damit mal an.
Also ich glaube bei der Masse, dass es quasi gefühlt gar keine Diskussion ist, einfach wegen der Exposure, die WWE halt im Vergleich hat. Deswegen werden Leute überhaupt durch dieses Story-Driven Wrestling überhaupt ins Wrestling reingezogen. Deswegen ist es ja irgendwie schon so eine kleine Indoktrination, dass Wrestling überhaupt so zu funktionieren hat. Deswegen wäre meine Antwort darauf, hey, die meisten stehen auf diesen Storyline-Aspekt. Man muss aber auch sagen, dass der Storyline-Aspekt, Wrestling so abzuhalten, natürlich eine Komponente ist, die auch nicht jede andere Wrestling-Company auf der Welt so gut hinbekommt, dass du sagst, ich bin nicht nur wegen dem Sport investiert oder wegen dem, was da abläuft. Deswegen würde ich sagen, die Masse, Casual-Fans, nennen es wie du willst, die sind sicherlich von der Storylines, also von den Storylines angezogen. Grundsätzlich bin ich zum Beispiel der Meinung, dass sich die WWE zum Beispiel ja auch schon weiterentwickelt hat. Das ist jetzt nicht mehr dieses sehr Storyline-driven, sondern du hast auch dann durchaus mal diese athletischen und härteren Sachen. Du hattest jetzt vor kurzem bei Raw ein wundervolles Match zwischen Gunther und Dragon Lee, wo du zwei Stile miteinander verwoben hast, die eigentlich ein total tolles Wrestling-Erlebnis nur im Ring erzählt haben und die trotzdem eine Storyline beibehalten haben mit Wochen. Also du kannst das schon ineinander verweben. Was mich persönlich jetzt anspricht, ist, es hört sich so blöd an, aber es kommt darauf an. Also ja, ich bin natürlich schon diesem sehr athletischen, sehr, sehr auch bisschen manchmal over the top zugetan. Ich komme aber auch aus einer Zeit, ich gucke seit 2004 Wrestling und ich habe 2005, 2006 schon angefangen, mir Ring of Honor Tapes von Danielson, Nigel McGuinness und sonst was aus den USA ranzuschiffen und mir das anzugucken, ja. Deswegen bin ich technischer geworden. Dann kamen da Leute hinzu, die dann spektakulärer gewrestelt haben. Tyler Black, heute Seth Rollins, das waren so die Vorreiter in diesem Bereich. Deswegen habe ich da eigentlich gemerkt, ey, es gibt ja einfach auch noch was anderes. Ein anderer Horizont ist da und deswegen ist es für mich eine Mixtur des Ganzen. Womit man mich mittlerweile nicht mehr zu 100%, weil AEW halt einfach auch schon 7 Jahre zum Beispiel dann irgendwie auch alt ist, hervorlocken kann, ist einfach nur Catch, nur für den Catch. Ne? Also das ist irgendwann zu repetitiv, auch für mich, aber ich würde mal sagen, du kannst mit einem hervorragenden, athletischen, harten Match immer noch drüber hinwegtäuschen, wenn du manchmal keine Storyline hast. Wenn du eine super Storyline hast und das Match aber am Ende wirklich Arsch ist, dann finde ich, ist der Payoff wirklich so schlecht, dass mich dann die Storyline auch nicht mehr so tief juckt. Beim Strong Style muss ich persönlich sagen, da kann es schön sein, dass die Matches mal sich wirklich real anfühlen. Es kann aber auch sein, dass du das genaue Gegenteil bekommst und sich das Ganze halt irgendwie dann zieht, weil man zu sehr auf Submissions oder Ähnliches setzt und du dann zu wenig Variation drin hast. Ich gehe vielleicht nochmal eins weiter. Ich würde zum Beispiel sagen, der Kings Road Style, der fürchterlich gefährlich war zu allen All Japan Zeiten, da muss man auch sagen, aber das war für mich eine gute Mixtur aus sehr hart, aber trotzdem Storyline driven im Ring Geschichten zu erzählen. Das ist manchmal auch etwas, wo ich sagen kann, du kannst auch Geschichten erzählen, nicht durch Promos oder Backstage Segmente oder sonst was du von der WWE gewohnt bist, sondern du kannst mir auch einfach Sachen zeigen, die sich im Match entwickeln, die vielleicht auch schon ein Match vorher mal stattgefunden haben, die History zwischen zwei Leuten in irgendeiner Art und Weise spiegeln. Aber ich stell die Frage mal zurück als jemand, der aktiv in den Ring steigt wie du. Und was hast nicht du orientiert? Was hat denn dir den Gefallen, die Liebe zu Wrestling gebracht, genommen, wie auch immer?
Ja, ich habe ja auch so wie eigentlich gefühlt fast jeder Zuhörer, Zuschauer mit WWE. Du hast damals zur Schulzeit, wie alt war ich, vielleicht 12, 13, da hast du auf dem Pausenhof hast du halt gehört, da gibt's diesen Undertaker und der taucht einfach auf und bla bla bla. Du hast halt früher Tele 5 immer eingeschaltet, jeden Freitag. Und klar bist du dann mit dem absoluten Standard gegangen, Cena und alles Mögliche. Und hast da zu dem Zeitpunkt war es auch einfach hauptsächlich Story. Story, 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 Story. Jetzt, wo man langsam quasi älter geworden ist, ich bin unfassbarer Fan. Viele mögen es ja absolut nicht. Jetzt zum Beispiel dieses athletische, akrobatische. Wenn du jetzt Matches hast wie, keine Ahnung, ich nehme mal Will Ospreay als Beispiel, weil wenn ich jemanden jetzt zum Beispiel zeigen will, was ist Wrestling oder was begeistert mich an Wrestling, dann würde ich einfach Ospreay Danielson zeigen, weil es einfach mein persönliches Lieblingsmatch ist. Und da wird jetzt auch keine riesige Story erzählt in dem Match, aber es ist A, super krass anzuschauen, es ist beeindruckend und du musst kein großes Vorwissen haben, auch bezüglich der beiden Charakteren, um dieses Match genießen zu können. Würde ich das jetzt auch von einem anderen Match behaupten, jetzt nehme ich mal von früher, die erste WrestleMania, die ich geguckt habe, war WrestleMania 21, John Cena JBL, hat auch von der Story so ein bisschen gelebt.
Voll. Also das ist ja, ne, also ohne die Tatsache, dass JBL davor der böse Heel war, der irgendwie Eddie den Titel abgenommen hat und irgendwie fast ein Jahr lang den Titel gehalten hätte und dann wir von Cena erlöst wurden, ja, das Match ist Graupe. Also es ist nicht schön.
Eben. Und wenn du jetzt dann ohne Vorwissen in dieses Match gehst, dann könnte ich es danach verstehen, dass du sagst, nee, Wrestling ist nicht mein Ding. Wenn ich dir jetzt aber zum Beispiel einen Ospreay Danielson zeige und du sagst danach immer noch, es ist Bullshit, dann können wir einfach nicht mehr befreundet sein.
Schön, dass wir uns da die Hand geben können. Ja. Schön, dass wir uns da die Hand geben können, ja.
Aber deswegen verstehe ich auch nicht, warum so viele, oder ich höre das immer wieder, nee, das ist nicht mein Catch, dieses Athletische, dann sollen sie zum Zirkus gehen und so weiter. Und es hat keine Daseinsberechtigung. Und ich finde halt genau das Gegenteil. Ich finde ja eigentlich gut, ja, dass wir so viele verschiedene In-Ring-Formate, sage ich jetzt mal, haben, dass für jeden was dabei ist. Du musst es nicht mögen, aber schreib's auch nicht für andere ab.
Nee, das solltest du nicht machen. Also das sollte man einfach auch, glaube ich, nicht so dogmatisch vorgehen und sagen, es muss so funktionieren. Wrestling ist alles. Wrestling ist Comedy, Wrestling ist Storyline, Wrestling ist Athletik, Wrestling ist hart, Wrestling ist ulkig, Wrestling ist komisch, es kann alles. Wrestling kann alles und darf alles und ich glaube, da sollte man einfach auch aufhören, das Ganze zu sehr in eine Schublade zu packen.
Deswegen, ich habe, als ich angefangen habe, ich musste mich da selber erstmal finden. Klar nimmst du dir Inspiration und nimmst dir Vorbilder. Bei mir waren auch die ganzen letzten Jahre, ich war immer großer AJ Styles Fan. Oh, ich war früher auch ganz groß. Ich weiß noch, als AJ Styles gegen Jinder Mahal das erste Mal den WWE-Titel gewonnen hat, ich saß im Auto, musste, weil ich noch live geguckt habe, ich bin rechts rangefahren, um dieses Match zu gucken. Und ich habe mich alleine in meinem Auto.
Es ist verjährt.
Aber ich hab mich so gefreut. Also AJ Styles war für mich einfach, was das In-Ring-Geschehen angeht, ein ganz großes Vorbild. Und natürlich habe ich mir auch davon sehr viel Inspiration genommen. Ich bin nicht der Athletischste, um Gottes Willen. Mit meinem Körper macht es in meinem Alter auch gar nicht mehr mit. Und ich habe auch viel zu spät damit angefangen. Aber das prägt auch trotzdem so ein bisschen den Charakter, den man auch mit in den Ring quasi bringt. Genauso ist es auch mit einem Ospreay und so weiter. Aber ich sehe halt teilweise auch bei den Indie-Shows, wenn da so ein bisschen Highflying stattfindet. Und gerade hier in Deutschland ist es so, dass teilweise bei den Indie-Shows, da willst du teilweise auch diesen klassischen Catch also haben, so im Stile von einem Walter, sag ich jetzt mal. Das kommt auch hier in den deutschen Indies nach wie vor super an. Und wenn dann du so ein bisschen als Highflyer, in Anführungszeichen, mit ein bisschen Akrobatik damit reinkommst, dann wird das gerne mal so ein bisschen down geredet. Und das find ich persönlich nicht gut. Weil ich schon gesagt habe, es muss dir nicht gefallen, aber für jeden da draußen gibt's etwas. Und deswegen ist es ja schön, dass Wrestling so vielseitig sein kann.
100%. Ich glaube, das ist einfach auch ein Testament dahin, dass sich Leute halt einfach den Hintern aufreißen, um euch Abwechslung zu liefern. Wenn jeder gleich wresteln würde, würde sich doch auch kein Mensch mehr angucken. Das ist doch eigentlich gerade die Faszination von Wrestling, dass da unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Stärken und unterschiedlichen Stilen und unterschiedlichen Gimmicks sich gegenüberstehen. Deswegen wird es doch überhaupt erst spannend. Das hast du jetzt in professionellen Sportarten wie Boxen oder sowas. Ja, da hast du eine Attitude, die du auf einer Pressekonferenz rauslassen kannst. Die kämpfen auch darum. Beim Wrestling kriegst du die Bühne dafür, das auszuleben. Da ist das wirklich ja der Hauptteil, dass du sagst, präsentier dich als Charakter, arbeite mal mit dem, was du bekommen hast. Das ist sehr, 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 sehr spannend.
Ja, viele haben ja auch teilweise keine Ahnung, weil sie das andere noch gar nicht kennen. Also wenn jetzt zum Beispiel nach zwei Finishern gefühlt ein Kickout bei One ist und du verstehst die Welt nicht mehr, warum kickt der jetzt bei eins aus? Dann hast du noch nie ein japanisches Match gesehen.
Nee, es ist so Fighting Spirit.
Ja, ich höre da immer sehr viel Hate, was ich sehr, sehr schade finde. Aber gerade, um da auch auf meine nächste Frage noch rüber zu wechseln, lieber Aaron, bin ich auf deine Meinung gespannt. Werden Wrestler heute eher nach ihrem Look- und Mic-Skills verpflichtet oder nach der Match-Qualität? Weil da sind wir wieder bei diesen entweder Story-driven, gutes schauspielerisches Können und. Oder sind wir bei gutem In-Ring? Produkt. Oder braucht es dies? Also klar, wenn du ein Gesamtpaket bist und von allem was kannst, dann bist du King. Aber wenn es nur in eine Richtung gehen kann, was ist dann heutzutage wichtiger?
Boah, also es hört sich jetzt so blöd an, aber es kommt natürlich darauf an, für welche Company du antreten willst. Ich würde behaupten, wenn du an der Spitze der gesamten Industry stehen willst, dann musst du ja zur WWE. Das ist ja so. Und da sagen wir, reden wir jetzt einfach mal plakativ, Roman Reigns. Ist Roman Reigns ein hervorragender In-Ring-Worker? Ich würde sagen, er weiß, was er tut. Das, was er macht, macht er gut. Er hat eine super Antizipation von dem her, wie er im Ring Sachen verkauft, auch was er für Spots overbringen will. Ich glaube, das hat er jetzt noch mehr in seiner Heel-Rolle herausarbeiten können. Ist Roman Reigns in Ring der beste Wrestler aller Zeiten? Auf gar keinen Fall. Es ist auch sogar jemand, der dieses Cinema Wrestling für mich sogar noch so geprägt hat, dass ich sage, ich habe manchmal einen Turn-off, weil ich mir denke, nach einem Punch irgendwie, ich weiß nicht, 20 Sekunden vergehen lassen und dann mit der Crowd interagieren. I got you, es ist halt nicht mein Cup of Tea, ne? Wo ich sage, das ist jetzt was für mich. Aber ich finde, das sagt dir trotzdem, dass ich nicht zwingend die Zielgruppe bin, die beurteilen sollte, was besser ankommt. Aber deswegen weiß ich, dass Look und Mic Skills wahrscheinlich, wenn du ganz nach oben willst, hilfreicher sind, als alleinig gut wrestlen zu können. Weil ich glaube, dass dieses natürliche Charisma, dieser Look und sonst was, das ist vielleicht etwas, das kannst du nicht in diesem Ausmaß lernen. Es gibt ganz wenige, die sich wirklich so entscheidend verbessern konnten, dass du gesagt hast, okay, du bist ein Star geworden, weil du hast immer dran gearbeitet. Manche Sachen, die hast du einfach. Matchqualität langsam besser werden, zu wissen, was man tut, schaut man sich einen Roman Reigns an, guck dir Big Dog Matches an, die kannst du nicht gucken. Die kannst du wirklich teilweise nicht gucken. Wenn du dir jetzt im Gegensatz dazu den Tribal Chief anschaust, was der macht, der weiß, was er tut, der weiß, was ankommt, der weiß, wie er interagiert, der macht dadurch, wie er es macht, so viel Sachen besser und deswegen ist es auch besser anzusehen. Deswegen glaube ich, in der Industry hilft es dir mehr, wenn du den Look hast und die Mic-Skills, als wenn du gut wrestlen kannst. Nichtsdestotrotz, ich, der einfach auch gerne wegen guten Matches einschaltet, sagt, das Positive ist, du hast jetzt eine schöne Alternative mit AEW, die es auch honoriert, gut zu werden. Jetzt ist aber der Punkt, also AEW hat echt viele Wrestler, die wirklich, wirklich freaking gut wrestlen können. Das Problem ist nur auch da, die Leute, die freaking gut wrestlen können, die schaffen es ohne Mic-Skills, wie du es eingangs erwähnt hast, auch nicht ganz nach oben. Und durch dieses natürliche Charisma. Will Ospreay ist jetzt auch keine super Bombe am Mikro, aber der hat so ein natürliches Charisma. Das ist wie wenn du halt mit irgendjemandem, der quasi blöd gesagt gerade in einen Pub in London gehst und sagst, komm mal Bierchen trinken. Der ist natürlich sympathisch. Und das ist etwas, das kannst du nicht lernen in diesem Ausmaß. Deswegen auch hier Look, Mic und Charisma über Matchqualität, dass du nach oben kommst. Das ist auch hier mein Takeaway. Chris Jericho, als er erster AEW World Champion geworden ist, ja, das war jetzt nicht der In-Ring Masterpiece, ne? Aber er war halt der, wie soll ich sagen, das Charisma, den Look, die Mic-Skills getragen hat, was AEW da gebraucht hat und auch nach wie vor braucht. Warum steht ein MJF jetzt da an der Spitze? Es ist nicht, weil er der beste Wrestler of all time ist, sondern weil er alles andere mitbringt. Aber correct me if I'm wrong.
Ich bin da voll bei dir. Du hast das Thema Roman angesprochen. Also, Roman hat es eins geschafft, so gut wie fast kein anderer in der WWE etwas aufzubauen. Klar ist er am Mic besser geworden. Ich meine, als er damals gegen Cena zerfetzt wurde im Mic-Duell. Der ist am Mic definitiv besser geworden. In-Ring können die einen sagen ja, die anderen nein. Aber was er so gut aufgebaut hat wie kaum ein anderer, ist Aura.
Yes, yes.
Der Typ kann rauskommen, der kann in die Mitte des Rings einen Haufen legen und wieder gehen. Und die Leute würden es fühlen. Einfach nur wegen seiner Aura. Und es hat kaum, wenn nicht sogar kein anderer derzeit. Es gibt viele, die Aura haben. Auch ein Randy hat Aura, weißt du? Aber keiner in diesem Ausmaße wie ein Roman Reigns.
Ja,
voll stop. Wenn du so weit oben bist von deinem Aura-Level her, dass du machen könntest, was du möchtest, gesagt, Haufen legen, wieder gehen und die Leute sind happy, dass sie dich gesehen haben, dann heißt das was.
Ist ein deswegen, Case für Steve Austin, auch, Glass Shatters, arrive, raise hell, leave. Dasselbe okay. Kannst du mittlerweile in diesen Case für Roman machen. Ja, ja er ist nicht Austin, aber auf seine Art und Weise ist er genau der mit 5 Minuten ist, die Musik hittet, er kommt zum Ring und sowas, denselben Effekt erzielt in der modernen WWE. Und ich glaube, das ist halt das, was dich ganz nach oben bringt oder erfolgreich sein lässt. Ne? Also ich glaube schon, dass das ein großer, großer Punkt ist. Also da bin ich ganz bei dir.
Sehr schön. Lasst es uns auch in den Kommentaren wissen. Was denkt ihr?
Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion. Und auch vielen Dank für das Gastthema, das du vorbereitet hast. Jede Woche da tatsächlich auch andere Diskussionen zu hören, die ich auch gar nicht vorher ausarbeite, sondern die ich mich auch hier wirklich da drin einlasse. Weil das ist auch so ein bisschen, ne, die Kunst auch von meinen Gästen, sich immer auf das einzulassen, was ich denen vorschwafel. Ne, die haben ja jetzt das auch alles nicht vorbereitet. Das ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Und genauso will ich es denen dann ja auch geben, mich so ein bisschen zu überrumpeln oder auszutauschen.
Ich dachte mir schon, eine beste Frage für Aaron. Nenn mir 10 Gründe, warum du Cody Rhodes so geil findest.
Ich lasse mich ja auch nicht zum Cody-Hater aufstellen. Du kannst mir einen Homelander-Cody geben, dann bin ich das genaue Gegenteil. Aber gut. Wir haben noch, und das ist wieder so lustig, wir sind jetzt schon bei gefühlt einer Stunde 30 und das sind jetzt quasi die 10 Minuten, die Santi uns letzte Woche nicht geschenkt hat. Dann tun wir die jetzt nochmal auffüllen, dann habt ihr wieder eure Stunde 30 dann quasi jede Woche bekommen. Du hast dann offiziell quasi wahrscheinlich dann den längsten Hauptkampf von mir, von den neuen. Oh. Wir fangen an mit einer Frage von Super Saiyajin Ruffy. Hi ihr beiden. Meine Frage ist, gibt es zu WrestleMania den Doppelturn von Roman Reigns und CM Punk, um die Vision wieder heiß zu bekommen? Kann man vielleicht mal ganz kurz ausführen. Ich habe das auch in einem TikTok schon mal gesagt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein guter CM Punk vielleicht die Vision übernimmt, sich wieder mit Heyman zusammentut, um das Ganze mal anders zu spielen, plus diese Heel-Faction wieder aufzubauen, plus vielleicht ein Mentor für Bron Breakker dann zu sein, weil er hat ihn ja zum Beispiel auch fair and square besiegt bei der The First Anniversary von Raw Netflix. Kannst dir du das vorstellen?
Puh. Also ich sage auch, seitdem Punk ja zurückgekommen ist, ist er Face. Ein Heel-Punk würde ich schon mal wieder fühlen.
100%. Also ich sehe das auch. Aber, ich finde, es wäre eine Riesenchance. Also
Du, mit bestehenden Fraktionen, die Punk übernimmt, haben wir ja schon Erfahrung gemacht. Und deswegen, also, und es kann funktionieren. Also eben. ich habe halt nur Angst, dass Punk sich verletzt, weil auf Vision liegt einfach ein Fluch. Da sind wir uns ehrlich. Es ist einfach so.
Ja, das ist so.
Von dem her sollte er sich da gut Gedanken machen. Nee, aber kann durchaus sein. Weil jetzt dann wirst du Seth definitiv nicht direkt wieder hinturnen.
Du brauchst eigentlich dann diese starke Heel-Faction. Und der Punk, der macht da zumindest schon Andeutungen. Das finde ich sehr gut. Vielleicht quatschen wir dann irgendwie die nächsten Wochen dann im Hauptkampf schon drüber, wie das Potenzial da liegt. Das können wir gerne nochmal weiter ausführen. Von Yes Man Punk gab es die Frage, wann gibt es bei AEW so eine Art Elimination Chamber mit anderen Regeln und Aussehen? Buja, also ich bin da ganz ehrlich, um da vielleicht mal vorne wegzugehen, ich sehe es nicht, aber weil ich auch einfach den Case noch nicht dafür gesehen habe, dass du wirklich so ein Elimination-Match brauchst, da ist AEW weitaus klassischer unterwegs, sie haben das Blood and Guts einmal irgendwie im Jahr, aber ansonsten setzt sie ja auch bei den Main-Events sehr auf diese Singles-Matches, teilweise auch ohne Stipulation, ne, wo du dann auch wirklich sagst, es orientiert sich stark an diesem japanischen Card-Building, ich glaube nicht allzu bald, weil ich einfach den Use Case dafür nicht sehe. Dafür müsste irgendwas passieren wie, wir haben einen vakanten Titel und dann schicken wir 6 Leute mal gegeneinander ins Rennen, aber dann weiß ich auch nicht, ob sie so ein Cage machen. Also kannst mir du auch gerne noch deinen Take geben, aber ich sehe es nicht.
Sehe ich genauso. Ja. Also ich glaube, verabschiede dich von den Gedanken, in den nächsten 5 Jahren wird es, glaube ich, sowas. Ich weiß, also du kannst das Rad ja nicht neu erfinden.
Nee.
Sind wir ehrlich, aber ich weiß auch gar nicht, also gerade sowas wie Elimination Chamber brauche ich auch bei AEW auch gar nicht.
Nö, muss auch nicht immer sein. Ne? Also muss auch nicht immer sein. Ich finde, da hast du schon ein paar gute Sachen gemacht. Thema Dog Collar wieder aufgegriffen, Thema Texas Deathmatch einführen, Thema Casino Gauntlet und sonst was. Also das passt schon alles. Die Frage von Just Luna haben wir tatsächlich schon so ein bisschen beantwortet. Frage zum Thema 1. Wäre es an diesem Punkt nicht spannender und sinnvoller, Cody zu turnen? Viele Fans haben keine Lust mehr auf Face Cody. Es würde schwer sein, es zu schaffen, dass die Fans Randy ausbuhen. Haben wir beantwortet im ersten Block. Kann man, glaube ich, so auch einfach mit Ja abtun. Würden wir wahrscheinlich beide viel lieber sehen als den Randy-Turn, auch wenn der Randy-Turn trotzdem gerechtfertigt ist. Von YF42 Rune, ein Hot-Take. Der Randy-Turn war nur dafür da, um bei WrestleMania den Cody-Turn geschehen zu lassen und es überraschender wirken zu lassen.
Oh. Was nochmal? Nochmal die Frage.
Der Randy-Turn war nur dafür da, um bei WrestleMania den Cody-Turn geschehen zu lassen und es überraschender wirken zu lassen.
Nee.
Ich glaube nicht dran. Ich finde es einen guten Hot-Take, wenn du es so spielen willst, aber ich glaube nicht dran, bin ich ganz ehrlich. Kannst du machen, weil der Cody Heel-Turn gehört nicht in eine Smackdown, der gehört eher zu einem großen Event, wenn du sagst, ich breche damit und mache mein großes Babyface-Heel, kannst du machen, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht in der Konstellation jetzt mit Randy. Ich muss dir aber auch ehrlich gestehen, ich sehe es auch gerade in keiner anderen Konstellation. Wäre eher gegen Sami Zayn spannend, weil er sich dem gegenüber ja wirklich jetzt wie ein absoluter Heel verhält und wirklich ihn ja auch gaslightet und sonst was Deluxe, ne, wie es ein Roman in bester Manier vorher gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es gegen Randy ist, aber gegen den Sami Zayn, da sehe ich tatsächlich Cody schon eher den Heel spielen. Aber wahrscheinlich turnt man am Ende Sami und gut ist, ne? Und Cody bleibt weiter der Gaslighting.
Darauf wird es hinauslaufen, sorry.
Ja, es ist schwierig.
Die ganze Company wird Heel geturnt, bevor Cody das macht.
Bevor Cody geht. Eine weitere Frage. Ultimate Warrior fragt, sofern Chris Jericho wirklich AEW verlässt, hätte man ihn dort nicht besser verabschieden können sollen? Er wird ja vermutlich nicht mehr zu AEW zurückkehren.
Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ist er noch gelistet bei AEW?
Ja, ist noch gelistet. Ist hieß Vertragsfreeze, hat sich scheinbar Zeit aufgenommen, hängt man hinten dran. Ich meine, die Abschiede sind nie rühmlich. Nirgends. Wenn die gehen und irgendwo anders weitermachen, sind die Abschiede nie rühmlich. Sollte es irgendwann eine AEW Hall of Fame geben, wird er sich da als erstes Mitglied einführen lassen dürfen. Da bin ich mir sicher. Aber die WWE, also ganz ehrlich, also Edge ist ja irgendwie auch gegangen, der war davor dann schon irgendwie in der Hall of Fame, das war dann, kriegst du ein Smackdown-Match, gehst du. Ich glaube einfach, dass das Business ist so.
Also ich hab ja gerumort, dass eventuell AJ Styles zur AEW geht. Mm. Jetzt nach seiner Hall of Fame-Aufnahme ist das Thema für dieses Jahr erstmal durch. Ich hätte einfach noch gern Styles Osprey gesehen.
Jeder. Basically jeder, ja.
Abschiede rühmlich. Ey, kannst du knicken. Wenn du weg bist du weg.
Ich glaube auch. Das ist
bei beiden Companies so.
Ist aber auch irgendwie überall in der Arbeitswelt heutzutage so. Ja. Das gibt's nicht mehr so oft. Noah Sick fragt, was denkt ihr, braucht die WWE, um aus diesem aktuellen Loch rauszukommen? Eine Menge, nicht mehr TKO.
Ja, also, das wäre der erste Schritt.
Nicht mehr Short-Term-Money, Investment, Private Equity, sonst was. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und ich glaube, ich kann dir gar keinen anderen Schritt sagen, weil wenn du, wie wir gerade vorher festgestellt haben, so getrieben bist von all dem, dann kannst du eigentlich nichts anders machen. Also ich glaube, TKO müsste wegfallen. Ob den Rest Hunter überhaupt in der Hand hat, ich wage es ehrlich zu bezweifeln.
Hm. Ja, wär der erste Schritt. Der Rest ist, ich hätte das Gefühl quasi, dass es dann so wie eine Kettenreaktion ist. Mhm. Du gehst diesen Schritt und von da aus geht's oder würde es wieder nach oben gehen.
Yes.
Wird's passieren? Nö.
Nö. Nö, auf gar keinen Fall.
Geld regiert die Welt, Mann.
Geld regiert die Welt. Chemie-Erik fragt, warum tut sich die WWE so schwer, Cody zum Heel zu machen? Sind das rein finanzielle Motive? Orton wird doch von der breiten Masse niemals komplett ausgebucht, hatten wir quasi gerade, sondern wird auch als Heel gefeiert. Meiner Meinung nach bewegt sich Cody in dieselbe Situation wie bei AEW, als das Publikum ihn nicht mehr als Face sehen wollte. Haben wir vorher tatsächlich auch erklärt, brauchen wir, glaube ich, auch nicht näher darauf eingehen. Es ist tatsächlich wahrscheinlich die Unlust von ihm selbst, Heel zu turnen. Er möchte dieser Golden Boy der WWE sein, plus natürlich auch die Merchandise-Einnahmen, wie er zieht als Draw. Ich denke, das kann man damit abtun. Und eine abschließende Frage von Dieter Müller. Mit Einstellung des WWE-Networks ist Raw vs. Nitro endgültig als Format am Ende, oder? Das muss ich beantworten. Dieter, wir würden das Format nach wie vor gerne weiterführen. Ja, dass das Network jetzt baden geht, ist für uns natürlich auch nicht leicht, weil da nicht mehr alles so verfügbar ist. Wir müssen mal gucken, ob es irgendwie auf dem Vault-Channel dann verfügbar ist, ob es zu Netflix kommt oder ähnliches. Wir würden dieses Format unglaublich gern weiterführen. Es ist aber trotzdem von offizieller Seite erstmal nur pausiert. Wir haben halt gerade einfach leider keinen, der es in diesem Ausmaß übernimmt und wo es zeitlich passt. Sobald das geschieht, bist du der Erste, der es erfährt. Gut. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende dieses Hauptkampfs angelangt. Zu ungewohnter Uhrzeit. Ne? Es war mir eine Freude, lieber Danero, mit dir heute über all das zu schnacken. Es hat mir außerdem eine riesige Freude bereitet, euch da draußen meine freien Tage seit Donnerstag zur Verfügung zu stellen. Haha, und mit Spotify zu verbringen. Nein, wirklich, ich finde das ein unglaubliches Privileg, das hier für euch machen zu dürfen, den Hauptkampf jede Woche casten zu dürfen, mit so vielen tollen Leuten zu sprechen, von euch da tatsächlich auch so tolles Feedback zu bekommen. Das ist für mich ein Privileg, das ich leben darf und wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin und sehr, sehr dankbar. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal aussprechen. Deswegen, du hast gleich die letzten Worte, lieber Danero. Ich sag eigentlich nur noch mein Sätzchen, das die letzten Wochen vielleicht zu kurz gekommen ist, weil wir heute auch wieder kritisch waren, aber seid kein Tribalist und genießt Wrestling. In diesem Sinne, macht's gut, war eine tolle Hauptkampfausgabe. Ciao, ciao.
Sehr schön. Wir haben ja heute hauptsächlich über die Großen geredet, AEW, WWE und so weiter. Aber hier gibt's, in Deutschland gibt's sehr viele, sehr, sehr gute Indie-Ligen, die ich auch einfach mal quasi, ich will jetzt keine konkreten nennen, aber da ich selber auch in einer tätig bin, sehe ich, was für eine Arbeit auch in den Indies reingesteckt wird, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut auch hier in Deutschland die Leute unterwegs sind, wo ich mir denke, Leute, wartet nicht immer, bis WWE mal wieder nach Deutschland kommt. Ihr habt monatlich so viele Events in Deutschland hier aus den Indie-Ligen. Unterstützt die, guckt Live-Wrestling. Ist auch bei den kleinen Shows ist es immer wieder ein absolutes Erlebnis. Ja, lasst auch hier in Deutschland die Indie-Ligen und das Wrestling noch größer machen. Und das schaffen wir, glaube ich, genau auf diesem Wege. Und somit vielleicht auch zukünftige AEW und WWE-Stars nach oben zu pushen. Auf jeden Fall Dankeschön, dass ich hier bei Hauptkampf eingeladen war, dass ich Teil sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hoffe, das war auch nicht das letzte Mal. Und ja, um die typischen Spotfight-Worte zu sagen, liebt und genießt.